Und jetzt würde es mir noch einen riesen Gefallen tun, wenn du die Schranktür zumachst. Ich bin ein bisschen zwanghaft irgendwie mit sowas, kann mich total irritieren.
Es irritiert dich, wenn die Schränke auf sind?
Es irritiert mich, wenn die Schränke auf sind. Aber das konnte daran liegen, dass mein Vater immer Schranktüren offen gelassen hat, völlig unmotiviert.
Ah.
Und ich mein Leben lang irgendwie rumlief und Schranktüren zugemacht habe. Und das ändert
ja, aber das mich, ist ja, das ist ja da, war ja da ähnlich. Ich glaube, das ist eine Gewohnheit, die viele Menschen haben.
Türen Schranktüren offen lassen?
Ja. Ich lasse auch meine Schranktüren.
Aber hast du dafür eine Erklärung? Weil es ist ja kein, also es ist ja eher ungewöhnlich, ist das.
Naja, ich könnte es schon erklären. Also es hat damit zu tun, dass man sie nicht wieder aufmachen muss, wenn man nochmal reingreifen muss. Also bei Kleiderschränken finde ich es immer sehr praktisch, wenn die offen sind.
Ah ja, genau. Wir haben das Problem dadurch gelöst, dass wir keine Türen haben an den Kleiderschränken.
Ja, aber also das muss dich doch wahnsinnig machen, weil sie dann immer offen sind.
Nee, das Problem ist eben nicht, dass ich da drauf gucke. Das Problem ist die Tatsache der offenen Tür. Also ja. Dass das so ein Appellativ irgendwie hat, dieses...
Hast du das mal mit deinem Therapeuten
besprochen? Nein, aber ich dachte gerade, das wäre eine gute Idee, das mache ich.
Naja, sicher, da hat man wieder was, worüber man reden kann.
Ist ja nicht so, dass ein das Gesprächsthema ausginge.
Aber bei Therapien ist es ja schon ganz gut, wenn man etwas hat, woran man anknüpft. Und sei es nur ein Traum oder ein Erlebnis.
Du meinst so einen Anlass.
Ein Anlass, ja.
Das stimmt.
Und das ist ja, wenn das jetzt so mit diesen offenen Türen so sehr ist, dass es dich quält und es scheint ja nicht ganz freiwillig zu sein, es scheint ein bisschen zwanghaft zu sein.
Also quälen würde ich jetzt nicht sagen.
Nein?
Aber nee, quälen nicht, aber es irritiert mich. Ja, doch, ja. Es irritiert mich.
Okay.
Aber sonst Irritation ist, glaube ich, nee, sonst irritiert mich ja nichts.
Der Kühlschrank ist aus.
Die Fenster sind zu.
Weil den müssen wir dann, wenn ich den nicht anmache, dann gibt es hier eine Riesensauerei.
Dann bist du irritiert wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Das finde ich schon.
So, Make Love. Ein Aufklärungsbuch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das durchgelesen und es hat mich sehr stark an das Buch erinnert, das ich bekommen habe, als ich 16 wurde.
Ach was.
Bei uns war das so, ich habe mit 16, als man mir anfing zu unterstellen, dass Sexualität ein Thema werden könnte oder sein könnte, hat man mir ein Aufklärungsbuch geschrieben. Ich habe jetzt mehrfach nachgedacht, das ist nicht mehr da, ich habe es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, welches das war, aber das war also etwa vor 30 Jahren.
Ja, das könnte, ich weiß, dass es damals diesen Sexatlas gab.
Diesen Sexfront, meinst du? Nee, sowas hätten meine Eltern nicht verschenkt. Das weiß ich, dass es das nicht war. Es gab so ein Buch, das hieß Sexfront.
Nee, Sexfront nicht, das hieß das Sexatlas. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch hieß, aber das wurde damals von dem Herrn Häberle, mit dem ich da letztes Jahr mal ein Interview geführt habe, der Chef des Sexologenkongresses in Deutschland damals, vom Oswald Koller und von Dr. Sommer, aka Goldstein, heißt er, glaube ich, Goldstein, rausgegeben. Und das war so das Standardwerk in den 60ern, 70ern.
Ja, so lange ist es auch noch nicht her. Es war in den 80ern bei mir, ich glaube, das kann ich verraten.
Stimmt, du bist ja erst Anfang 20, genau. Ganz vergessen.
Das war in den 80ern. Und ich würde mal denken, dass das Wort Sex nicht im Titel war, weil das war auch, glaube ich, ganz klug, weil die Generation meiner Eltern hätte das, glaube ich, nicht gekauft für mich, sondern die hätten auf jeden Fall, ich meine, das war schon ganz schön fortschrittlich, dass sie so ein Buch überhaupt gekauft haben.
Ja, meine Eltern haben das nicht gemacht zum Beispiel.
Mhm. Naja gut, aber die Alternative zum Buch kaufen ist ja drüber reden. Das ist ja dann vielleicht noch unangenehmer. Ich denke, dass es auch ein ganz starker Antrieb war, dieses
Buch
zu verschenken.
Auf jeden Fall. Ist auch richtig so.
Weil ich gar nicht weiß, ob, ich will es mal verallgemeinern, ob dieses Gespräch zwischen Kindern und Eltern dann so hilfreich ist. Also es gibt ja vieles, wofür man als Eltern zuständig ist, dafür vielleicht nicht unbedingt. Für Sexualaufklärung, die so mal über die Fakten hinausgeht.
Ja, naja, also da in diesem Buch, in diesem Mike Love, gibt es ja auch eine Statistik, die besagt, dass, ich weiß gar nicht, ob es die Aufklärung selbst oder die gewünschte Aufklärung nicht über die Eltern erfolgt, sondern über ältere Geschwister, glaube ich, primär, Freunde,
genau.
Tanten, keine Ahnung, irgendwas.
Mhm. Und das ist auch nochmal aufgespalten zwischen Mutter und Vater und der Vater ist ganz, ganz unten. Einer der ganz unwichtigen Aufklärer. 2-3% oder so werden durch den Vater aufgeklärt, dann wahrscheinlich, weil keine Mutter da ist oder so. Ich glaube, es ist einfach nicht, in unserer Kultur ist das für Väter nicht so zwingend. Die sehen das nicht als ihren Job.
Darf ich mal ganz persönlich werden?
Ja.
So gleich zu Anfang, wie hast du das bei deiner Tochter? Ist das schon Thema? Die ist jetzt langsam in dem Alter.
Ja, das ist Thema.
Und würdest du sie aufklären? Hast du sie aufgeklärt?
ganz ehrlich, habe ich festgestellt, dass die Dinge, über die ich reden wollte, schon da waren. Und dann habe ich also nicht mit ihr drüber geredet. Aber sie hat ja eine Mutter, glücklicherweise. Die sind ja, ja ganz oben als, ja, als Aufklärer. Ja, ja, ja. 60-70%.
Ja.
Ist bei Mädchen auch nochmal so ein bisschen einfacher, weil das dann, da gibt es so Sachen, die unter Frauen auch besprochen werden. Das
ist, ja, da klar, hat man noch, ich glaube, du
noch fängst natürlich eine Ausrede mit. Mehr als Vater. Wenn ich jetzt einen Sohn hätte, dann müsste ich da ran, ja. Und es gibt bestimmte Sachen, die ich auch von meinem Vater erfahren habe, das weiß ich noch, der dann auch wusste, okay, das ist jetzt dann doch sein Job. Also bestimmte Sachen, die eben unter Männern besprochen werden.
Na, ich glaube, bei Frauen untereinander fängt das natürlich damit an, dass du natürlich über die erste Regel sprichst.
Genau.
Ne? Also ich glaube, dass die Tochter irgendwann kommt, so war das zumindest bei mir, und sagt, du, da ist irgendwie was anders als sonst.
Genau, in der Zeit, glaube ich, dann gibt es eine Arbeit. Es gibt natürlich auch vorher schon eine Art von Aufklärung. Die Kinder wissen natürlich auch heute, wo die Kinder herkommen und auch wie die da hinkommen.
Ja, weißt du, wobei, also das fand ich bei dem Buch zum Beispiel ganz, jetzt nicht überraschend, aber dann trotzdem irgendwie erstaunlich oder signifikant, dass dieses Buch zumindest ja davon ausgeht.
Lass dich nicht irritieren, ich muss jetzt
hier. Ich habe nur deinen Gesichtsausdruck studiert, irgendwie, ob ich mir Sorgen machen muss mit dem Pegel.
Nein, das ist ja auch nicht deine Sorge.
Gott sei Dank. Genau, dass die ja davon ausgehen, dass die Jugendlichen heutzutage über Pornografie mit Sex in Berührung kommen.
Das denken die Eltern.
Ich vermute, das ist auch so. Also zumindest bei uns an der Schule ist das ein Riesenthema irgendwie, Smartphones, was Kinder da sehen und was die für eine krude Vorstellung schon mit 8 oder mit 12 irgendwie darüber haben, was Männer und Frauen so miteinander machen.
Also, ja, das
behandelt dieses Buch ja im ersten Kapitel ausgiebig.
Das ist ja, das würde ich sagen, ist der große Unterschied. Also ich will es mal so sagen, vieles war nicht neu für mich. In dem Sinne, ich habe das Gefühl, dass was die Hinleitung zu Sex oder die Hinführung, das Erklären von Sex für Jugendliche, das können die vielleicht auch, hat man dann auch vielleicht abgeschrieben aus älteren Aufklärungsbüchern. Da ändert sich ja nicht so viel. Aber was eben neu ist, ist eben die Pornografie. Also die Pornografie gab es natürlich vor 30 Jahren auch schon, aber es war ganz anders zugänglich. Wobei ich auch da sehen würde, heute ist es wirklich sehr leicht zugänglich. Und wir haben damals aber auch den Zugang gefunden. Also ich kann mich erinnern, dass ich in dem Alter auch, man hat dann alles schon gesehen. Das hat dann anders funktioniert. Das wurde dann irgendwie auf dem Schulhof gehandelt oder da hieß es, der und der hat was und dann hat man sich das auch angeguckt oder man war dabei. Ich weiß noch, dass ich in dem Alter immer Videos geguckt habe mit Freunden von mir. Die waren dann schon etwas älter, die waren dann 18 und durften sich alles ausleihen.
Naja, es ist
auch das ist genau
die Erfahrung,
das Gleiche.
Die Erfahrung, die teile ich überhaupt nicht.
Ach, sehr interessant.
Ja, also
das ist, glaube ich, Jungs dann, ne?
Und vielleicht ist das eher Jungs, wobei es ja immer heißt, dass Mädchen da irgendwie schneller sein, aber vielleicht damit nicht. Also zum Beispiel bei uns zu Hause gab es überhaupt keine Aufklärung, also gar keine.
Ach was?
Gar keine.
Und bist du inzwischen über die Fakten informiert oder hast du noch was lernen können? Das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, dass wir das jetzt darüber besprochen haben.
Genau. Also ganz ehrlich, Andreas, nein. Doch, es gab tatsächlich einen Fakt, der war mir tatsächlich völlig neu. Den kann ich jetzt sofort mal präsentieren. Und zwar, dass der G-Punkt, dieser geheimnisumwitterte G-Punkt, wo sich, glaube ich, alle Menschen schon seit Jahrzehnten fragen, wo der denn nun sei und was der denn jetzt wirklich tut und ob er denn wirklich was tut, dass das identisch sei mit der Prostata. Und bei der Frau, vielleicht ähnlich wie beim Mann, keine Ahnung, ein ganzes Feld. Also nicht ein Punkt, sondern irgendwie so ein ganzer Bereich, den man halt irgendwie stimulieren kann. Also dass dieser G-Punkt mit der Prostata identisch ist, dass Frauen überhaupt eine Prostata haben, war mir bis dahin tatsächlich komplett unbekannt.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch bisher davon ausgegangen bin, dass Prostata bei Frauen nicht vorkommt.
Genau.
Es ist sicherlich so, dass dann unten, da unten rum, sage ich mal, das gibt ja einfach dann Entsprechungen. Sicherlich gibt es da einen Organteil, der dem dann entspricht.
Genau.
Aber es
und
ist
dass er genauso bezeichnet nicht. Wird. Und
ach so, genau, das ist vielleicht dann neu.
Genau, das war mir neu. Und wie mir schien, wurde das auch erst im Laufe der 90er irgendwie entdeckt oder so.
Das bezeichnet. Ist unmöglich.
Ja. Also wenn ich das richtig gelesen habe. Wobei ich auch gestehen muss, ich habe jetzt diesen biologischen Teil, den habe ich nur überflogen, weil ich da tatsächlich jetzt mal davon ausgegangen bin, dass da die Faktenlage sich wenig verändert hat. Aber vielleicht sollte man genau da nochmal
nachlesen. Nein, es ist nicht nur das Biologische, sondern es ist auch, sagen wir mal, das sprechen wir den ersten Sex zum Beispiel, also das kam mir sehr, sehr ähnlich vor, wo dann ganz klar gesagt wird, okay, das ist ein Erforschen, du kannst immer Nein sagen und das ist nicht so, wie das auf den Bildern aussieht und so weiter und so weiter. Das erinnert mich sehr stark an das, was früher auch so erzählt wurde, weil ich glaube, dass ob Pornografie hin oder her, das ist, glaube ich, so die für Jungs jedenfalls ein großes Hindernis, dass da also auf dem Schulhof immer mächtig geprahlt wird. Ja, also
was aber da das, also siehst alles, du mal, das ist bei...
Das ist bei dir auch nicht. Warst du auf einer Waldorfschule oder was?
Nee. aber das war, ich komme aus einem sehr, sehr konservativen Umfeld. Ich komme ja aus so einer landwirtschaftlich geprägten Familie, aus einem sehr landwirtschaftlich geprägten Umfeld, was da so in die Industrialisierung irgendwie reingefallen ist.
Ja, aber auch in der Landwirtschaft ist ja auch Sexualität eigentlich ganz zentral.
Ja, ja. Blumen und Bienen, genau. Ja, also Fruchtfolgen spielen durchaus eine Rolle. Ja, aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, es ist ja keine Akademikerfamilie gewesen. Das heißt, bei denen hat keine Aufklärung stattgefunden. Die sind, es gab auch keine Berührung mit Akademikern. Ich glaube, in Akademikerfamilien oder zumindest in mittelständischen Familien, die irgendwie ein bisschen mehr mit der großen, weiten Welt in Verbindung, in Berührung gekommen sind, gibt es auch einen anderen Zugang zur Sexualität. Den gab es bei mir in der Familie nicht.
Ja, das mag sein. Ich habe es allerdings immer anders gedeutet. Mir kam es immer so vor, dass in akademischen Familien, dass die Sexualität eigentlich noch ganz anders tabuisiert wird. Während in Familien, wo nicht so ein hoher Bildungslevel da ist, dann auch mal so ein bisschen handfest über die Sachen gesprochen wird, wie es eben ist. So.
Ja, aber es ist ja auch keine Arbeiter- oder Preufamilie gewesen irgendwie. Mhm. Das hier jetzt auch nicht irgendwie. Ich glaube, die Betonung liegt auf wirklich extrem konservativ und dahin eingehend auch mit extrem verklemmt. Also muss man einfach so sagen. Und
gut. Hast du das denn deinen Eltern irgendwie vorgeworfen?
Nö, es gab ja die Bravo, Gott sei Dank. Also die Bravo hat mich tatsächlich gerettet. Ja. So ein bisschen. Also die Aufklärung fand tatsächlich über Dr. Sommer, die Bravo, und da habe ich den ersten Schwanz meines Lebens gesehen. Also ist tatsächlich so. Meine Mutter war schockiert. Also das weiß ich noch. Die war schockiert. Also ich glaube, die hat mir sogar explizit verboten, diese Zeitschrift weiterzukaufen, was meine Großmutter wiederum völlig ignoriert hat. Die hat mir die nämlich immer vom Zeitschriftenhändler mitgebracht, zusammen mit Frau im Spiegel. Und
hat deine Großmutter gewusst, weswegen du das lesen wolltest?
Nee. Ich glaube, die hatte überhaupt keine Ahnung. Die wollte mir einfach nur einen Gefallen tun. Und die fand diesen ganzen Zinnober, glaube ich, total entweder idiotisch oder hat das überhaupt nicht mitgeschnitten. Und so damit passierte das und tatsächlich, glaube ich, auch so mit diesen Begleitheftchen, die man so mit der Pille mitgekriegt hat. Und die Pille wiederum, die habe ich verschrieben bekommen, jetzt auch nicht wegen Sex mit 12 oder so, sondern wegen Pickel, Unterleibsschmerzen, tralala. So.
Ist ja interessant.
Genau. Und darüber erfolgte dann automatisch auch so eine Form von Aufklärung.
Aber hast du das vermisst? Hättest du es lieber von deinen Eltern erfahren oder war es dir eigentlich ganz recht so?
Naja, mir war es natürlich total recht, weil ich mir stell mal vor, also wenn die Eltern also derartig verklemmt sind, dass sie dir das Lesen der Bravo verbieten irgendwie, dann ist das natürlich völlig undenkbar, dass da irgendeine Form von Aufklärung stattfindet. Ja. Also wir auch. So. Also das war nicht möglich, darüber zu reden. Das ging nicht. Es war nicht möglich. Und man hat sich das halt so selbst erarbeitet.
Ja, ich kann mich auch an die Gespräche erinnern mit meinen Eltern, die vielleicht sowas waren. Die waren eigentlich, fand ich, unangenehm, weil es für alle Beteiligten sehr peinlich war und alle dann eigentlich froh waren, wenn es dann vorbei war, wenn man es also wenn man drüber gesprochen hat und dann war gut. Und mir war, das ist so die Frage, ob ich da wirklich was Neues erfahren habe. Also es gibt, ich meine es so zu erinnern, dass ich das alles schon gewusst habe, tatsächlich auch aus der Bravo.
Ja, aber so, und da muss man ja auch nochmal unterscheiden irgendwie. Also ich glaube, dieser biologische Vorgang, also das weiß mein Sohn jetzt schon, ob er es verstanden hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wie das funktioniert, das weiß er jetzt schon.
Das entscheidende Problem ist, glaube ich, dass wir ja sexuelle Wesen sind. Also dass wir uns sexuell sehr stark verhalten, auch in nicht sexualisierten Zusammenhängen. Und dann aber, wenn es zum Sex kommt, wir werden ja irgendwie animalisch. Also Sex ist ja sehr weit entfernt von einem ordentlichen Gespräch am Küchentisch, ja. Also, sage ich mal. Ja, und das ist, glaube ich, das, was tabuisiert ist, was vielleicht denken Eltern, also es ist ihnen natürlich peinlich, dass sie eben, man versucht vor dem Kind immer so zu tun, als sei man kein sexuelles Wesen. Das ist ja so.
Ja,
ne?
ja, ja.
Und dann.
Ja, es ist ja eine der wenigen oder vielleicht der einzige, ich glaube, Susan Sonntag hat das irgendwie gesagt, dass Sex und Religion die einzigen Zustände seien, also religiöse Ekstase, die man ohne Konsum von Drogen als Mensch legal erreichen kann. Also dieser Rauschzustand ohne Beihilfe von Zusatzmitteln. Und das würde ich sofort unterschreiben. Und ich glaube, das ist das, was natürlich Sex immer so gefährlich irgendwie auch macht oder so bedrohlich oder wo sich Institutionen in früheren Zeiten auch immer so gegen verwehrt haben. Es wurde ja immer sofort gleich im Bereich, das war immer des Teufels irgendwie auch. Und also das war immer irgendwas, was ja nicht wirklich in Ordnung war. Und ich glaube, das liegt halt einfach an dieser Entgrenzung, an dieser Ungreifbarkeit dieses Zustandes, der sehr schwer zu vermitteln ist natürlich auch.
Mir ist da eingefallen, bei Sex und Religion, das ist eben beides auch privat. Bei Religion finde ich es unheimlich wichtig, dass das Privatsache ist. Und bei Sex irgendwo auch. Das ist irgendwie auch meine Privatsache. Und deswegen möchte ich darüber selber ganz frei entscheiden, mit wem ich darüber spreche. Das ist auch so der Punkt.
Also man kann es jetzt total öffentlich machen zum Beispiel. Nein.
Naja, aber gut, das ist wahrscheinlich einfacher für die meisten, vor 50.000 Leuten über Sex zu sprechen, als vor mit dem eigenen Kind. Würde ich mal sagen.
Ja.
Bei der Religion ist es auch so. Ich habe auch beispielsweise keine religiöse Erziehung oder sowas, gebe ich nicht weiter. Und zwar einfach deswegen, weil ich meine Tochter da nicht vorprägen will. Und ich einfach denke, dass das eben auch Teil der Reise ist, das selber rauszufinden. Und das verändert sich eben auch. Und ich will jetzt nicht sagen, okay, wir sind die Gruppe, die Konfession, wir gehen in die Kirche, dann und da gehörst du dazu. Das mache ich nicht.
Ja, das ist halt eine ganz schwierige.
Vielleicht wäre es aber meine Pflicht auch.
Ja, ich finde das eine ganz schwierige Gratwanderung. Also ich habe das ja auch lange überlegt irgendwie. Und weil es natürlich auch Teil der abendländischen Kultur natürlich ist, bestimmte Religionen. Und es ist natürlich schwer zu erklären, warum hier in jeder zweiten Straße eine Kirche steht. Oder beziehungsweise, ich habe manchmal das Gefühl, es ist meine Pflicht, irgendwie darauf hinzuweisen, dass das existiert und dass das bis vor ein paar Jahrzehnten ganz, ganz selbstverständlicher Teil unserer Kultur war, jetzt aber nicht mehr ist. Und aber sofort ist man natürlich da in so einem riesigen Erklärungswust, für den man eigentlich keine Erklärung hat.
Ja, das ist so.
Weil einem natürlich die Grundlage dieser Kultur eigentlich weggebrochen ist. Und das finde ich ist ein ganz, ganz schwieriges Problem, das ich bis jetzt nicht gelöst habe.
Ja, ich stehe dann sprachlos da. Ja, also wenn ich, und Kinder fragen ja sowas wie, was ist, wenn ich tot bin, wo sind die Toten, warum, gibt es einen Gott oder nicht, oder wenn es einen gibt, warum lässt er das Leiden zu?
Was ist das überhaupt?
Im Prinzip sind es die Fragen, die man bis zum Schluss an die Religion hat, und ich stehe da sprachlos davor und fühle mich da auch unangenehm berührt bei bestimmten Themen. Und genauso ist es beim Sex auch. Im Prinzip, obwohl ich über Sex wahrscheinlich mehr weiß als über Religion, fällt es mir auch schwer, darüber zu reden. Ja, ist es so.
Ja, aus ganz anderen Gründen wahrscheinlich. Naja, beim Sex ist natürlich, glaube ich, steht man immer vor der Problem, bei sich selbst zu bleiben und rauszufinden, wer man da ist, also so eine Identität zu entwickeln, dazu zu stehen, die zu kommunizieren, wahnsinnig schwierig, sich abzugrenzen, an den anderen Wünsche zu äußern und so weiter und so fort. Also
siehst du, aber da wird es eben wieder privat. Also da würde ich nicht nur sagen, dass man Eltern nicht dazu zwingen sollte, mit den Kindern über eigene sexuelle Vorlieben beispielsweise zu reden, sondern man sollte das einfach nicht tun. Also ich weiß nicht, ich stelle mir das nicht so einfach vor, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass ich mir bestimmte Sachen anziehen muss und in bestimmte Clubs gehen muss und da bestimmte Rollenspiele spiele. Das ist einfach privat. Das ist zwischen mir und den Menschen, mit denen ich Sex habe.
Ja.
Und das muss ich niemandem sagen. Und da würde ich auch sagen, dass das geht in eine Missbrauchsrichtung, wenn man da, glaube ich, Kinder allzu sehr einbezieht. Ja. Man kann vielleicht sagen, dass sowas gibt es.
Genau. Ja, da würde ich dir absolut beipflichten.
Ja. Wie findest du denn die Bilder in diesem Buch?
Ich finde die recht explizit.
Also
ich glaube, die sind expliziter, als sie früher waren. Also ich glaube, damals gab es noch diese öffentlich-rechtliche Regelung, dass das an bestimmte Winkel noch gebunden war. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, irgendwie, ob die Winkel hier so fotografiert sind, dass sie keine Winkel mehr sind. Also wenn das nach unten zeigt, irgendwie so, ob dann der 90 Grad oder wie auch immer. Es gibt ja tatsächlich, glaube ich, so einen öffentlich-rechtlichen Winkel, der nicht überschritten werden darf.
Gibt's ist mir nicht noch? Bekannt. Ich arbeite beim Radio, da ist das nicht so wichtig.
Also ich glaube mich zu erinnern, irgendwie, dass es diesen Winkel gibt, den man nicht überschreiten darf. Und der liegt irgendwo bei.
Naja, ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ob es den Winkel, wahrscheinlich gibt es den Winkel. Irgendwann hat man es mal definieren müssen, weil du einen Penis zeigen darfst.
Also ich glaube, man darf keinen erregierten Penis zeigen.
Genau, und dann ist dann die Frage, es gibt ja Zwischenformen und so. Genau. Wahrscheinlich ist das mal definiert worden, aber das ist natürlich völlig albern, weil es kommt auf den Kontext an. Also zeige ich Sex oder zeige ich nicht Sex?
Ja, und vor allem der meiste Sex, der gezeigt wird, sieht ja, also hat vielleicht noch eine vage Ähnlichkeit mit Sex, aber vermittelt ein völlig falsches Bild und fühlt sich auch nicht an wie Sex. Also der ist ja völlig aseptisch, auch wenn man ihn sieht. Ja. Also da besteht keine Verwechslungsgefahr mit echtem Sex.
Willst du was erzählen darüber, wie diese Bilder entstanden sind oder lieber nicht?
Das klingt jetzt irgendwie so, als sei ich irgendwie daran beteiligt gewesen. Nee, aber tatsächlich die Mitbewohnerin meiner besten Freundin, die hat die Fotos gemacht, die Che Shin, die ich für eine sehr talentierte Fotografin halte. Die Fotos sehen ein bisschen aus, als seien sie von wahlweise Jürgen Teller oder Wolfgang Tillmanns gemacht.
Mhm, stimmt.
Also aus der Schule kommt sie auf jeden Fall. Mhm. Und sie ist sehr bekannt dafür, vor allen Dingen mit komplizierten Leuten zu arbeiten. Mhm. Also wenn irgendwie so Orchideenkünstler wie, was weiß ich, Carsten Höller fotografiert werden müssen, dann wird Hitchi angerufen und die muss dann mit denen umgehen. Was bei ihr einfach ist, weil sie ist eine sehr kleine, zierliche Koreanerin mit platinblonden Haaren bis zum Hintern irgendwie, die mir mit so ganz fetten Springerstiefeln rumläuft und so per se irgendwie, glaube ich, total unbedrohlich wirkt. Und die kann, glaube ich, einfach ganz gut so hinter dieser, also die kann so ganz gut verschwinden und ist sehr minimalinvasiv so als Person einfach. Und
also die Fotos von den jungen Menschen, die hier teilweise Sex haben in dem Buch, das sind ja echte Paare.
Das sind echte Paare, genau. Ja. Also Katrin, meine Freundin, die ist losgezogen und hat die gecastet. Und das ist ja auch was für das Buch natürlich sehr bezeichnend, aber glaube ich heutzutage Standard ist und noch gar nicht mehr wegzudenken, dass natürlich nicht nur heterosexuelle Paare, sondern natürlich auch schwule, lesbische, weiß nicht, ob irgendwelche Transsexuellen auch dabei sind.
Das Thema ist drin.
Das Thema ist auf jeden Fall drin, genau. Also das gehört ja heute auch dazu, dass das natürlich da jegliche Form von, ja, gar nicht mehr Randgruppen, sondern also alles, was halt irgendwie so an sexuellen Spielarten möglich ist, auch abgebildet wird. Und das war wohl tatsächlich gar nicht so einfach, die zu finden. Also erstens mal sollte natürlich eine bestimmte Altersklasse fotografiert werden, das heißt gerade mal 18. Also sie hätten wahrscheinlich auch gerne noch jüngere fotografiert. Ich glaube, da gab es einfach rechtliche Probleme, weil das nicht ohne weiteres, weiß gar nicht, ob das wirklich unter so ein Pornografiegesetz dann fällt, aber zumindest muss dann die Zustimmung der Eltern, glaube ich, erfolgen. Und
das ist schwierig.
Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema.
Genau. Es wird dann wahrscheinlich ganz schwierig, überhaupt welche zu finden. Wahrscheinlich ist es auch möglich, es irgendwie zu machen. Ja. Wobei ich auch nicht weiß, ob es geht, weil du musst ja selber einwilligen, weil du bist ja selbst als nackt und auch noch sexuell aktiv dann in diesem gedruckten Buch. Und wenn du 16, wenn du nicht volljährig bist, dann kannst du das ja eigentlich gar nicht entscheiden. Und deine Eltern können das für dich eigentlich auch nicht entscheiden.
Ja. Und ich würde das auch als Elternteil nicht entscheiden wollen. Also da würde ich, glaube ich, auch eher sagen, also muss ja jetzt vielleicht auch nicht sein. Weil das sieht man in den Fotos, finde ich, an. Irgendwie, das sind echte Paare, die haben echten Sex und die sehen durchaus auch so aus, als ob sie noch einen Spaß hatten. Also das ist.
Aber es ist auch ein bisschen schwierig, in so einem Fotostudio Sex zu haben, oder? Und da sind ja noch mehr Leute dabei. Mindestens eine Fotografin und vielleicht auch noch, gibt es noch sowas wie Licht und Maske oder so?
Das glaube ich so ist, dass die alle rausgeschickt werden. Also du kannst das ja einrichten und mit Klamotten an und kannst dann irgendwann sagen, so jetzt mal alle raus hier, bis auf die Fotografin. Und ich glaube, so haben die das auch gemacht. Also das war, glaube ich, schon ein sehr geschützter Raum. Und da spekuliere ich jetzt nur, also das meinte aber, glaube ich, auch Katrin meinte, also die sich im Endeffekt dann dafür entschieden haben, Es waren auch welche, die ja wieder abgesprungen sind, die dann gesagt haben, nee, vielleicht doch eher nicht. Aber die, die sich dafür entschieden haben, die waren da wohl auch relativ unbefangen. Und ich glaube schon auch, also vielleicht ist es, ja, weiß ich nicht, vielleicht hat man da heutzutage auch einfach mehr, weniger Hemmung, weiß ich nicht, keine Ahnung, müsste man mal nochmal recherchieren, weiß ich jetzt gar nicht.
Ja.
Also weißt du, wenn du öffentlichen Sex im Berghain hast, irgendwie kannst du vielleicht auch öffentlichen Sex vor der Kamera für ein Buch haben, weiß ich nicht.
Tja. Ja. Gute Frage.
Gute Frage, ne? Ja. Also könnte ich nochmal, wenn das jemanden interessiert, kann ich nochmal, das kann man dir, also die Faktenlage, die kann ich recherchieren.
Ich weiß nicht, ob das nicht doch allgemein menschlich ist, also diese Art, diese Scham, oder dass es dann auch Menschen gibt, die eben nicht so eine große Scham haben. Ich glaube nicht, dass das vor 30 Jahren anders war als heute. Also diese, es hat immer Leute gegeben, die auch tendenziell ein bisschen exhibitionistisch drauf waren. Ja, also,
Also ich glaube, das muss man schon sein.
In meiner Jugend war die sexuelle Revolution gewesen. Und ich kann mich so erinnern, dass eigentlich es da auch so Ältere gab, die ganz schön demonstrativ mit ihrer Sexualität umgegangen sind und wo man das auch, die zum Beispiel Sex am Strand hatten, sowas. Ja, ich kann mich da entsinnen bei einem dieser langen Reisen, und der dann auch sich darüber beklagt hat, dieses Paar, dass die Portugiesen, das war nämlich in Portugal, die ja teilweise ihre eigene Frau noch nicht mal nackt gesehen haben, die sich dann darüber beschwert haben, dass diese jungen Deutschen da Sex am Strand haben, so dass sie es eigentlich alle sehen können.
Ja, wobei ich gerade damals das Gefühl hatte, das war so ein ostentatives, auch provozierendes Herzeigen, was auch immer eine Reaktion provozieren wollte.
Genau.
Also da hatte ich eher das Gefühl, das war so eine...
Ich habe mich da immer prüde gefühlt, weil ich auch für mich das, glaube ich, damals ausschließen konnte, Sex am Strand zu haben in einem konservativen Land oder so, keine Ahnung.
Naja, das hat ja, naja gut, aber weißt du, da sind ja ganz viele Implikationen dran beteiligt. Da geht es ja jetzt nicht nur darum, ich will mein Bedürfnis jetzt gerade ausleben und nehme mir das Recht, sondern da geht es ja auch um das Recht des anderen und um die Grenze der anderen zu respektieren. Und wo ich halt auch denke, in einem katholischen Land, also darf man sich zumindest nicht wundern, wenn das auf Widerstand stößt. Und wenn man seine eigene Abrechnung mit der katholischen Kirche unbedingt an einem portugiesischen Strand irgendwie durchexerzieren muss, muss man sich vielleicht auch fragen, warum man dieses Bedürfnis hat. Also ich finde, da darf man halt auch die Sachen nicht verwechseln. Also welche Rechnung man da mit wem offen hat und auf welche Weise man das irgendwie ausdiskutieren glaubt zu müssen.
Ja.
Also, zu müssen glaubt. Da kommen ja ganz viele Ebenen rein, die, glaube ich, mit dem Sex im Endeffekt dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun haben.
Ja.
Behaupte ich jetzt mal.
Naja, aber ich wollte aber eigentlich auf die Frage hinaus, ob wirklich man damals verschämter war als heute. Also ob die Jugend heute, das ist immer sowas, wenn die Jugend sagt, da weniger Schamgrenzen hat. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist genau das Gleiche. Es ist auch wie im 19. Jahrhundert oder so. Da gab es ja auch Darstellungen von Sex, und da gab es auch durchaus mal halb öffentliche Sexgeschichten oder so, sowas gab es schon.
Ja, 1900 weiß ich nicht irgendwie, aber ich habe ja da eine Zeit lang auch Dessart und so gelesen.
Im 18. Jahrhundert,
ja. Da war der kam ja ins Gefängnis kurz vor der Französischen Revolution, genau. Also das war Anfang 18. Jahrhundert. Hatte ja auch einen ganzen Zirkel irgendwie, wirklich mit extremsten Praktiken. Und wenn ich den Schriften aus der Zeit, wenn man denen glauben darf, betraf das durchaus einen Ausschnitt dieser adligen Bevölkerung, die sich das Recht rausgenommen haben, weil sie konnten.
Ja.
Also ich glaube, das ist immer eine Frage dieses, hat man die Privilegien, hat man den Freiraum, schert das irgendjemanden im Umfeld, und das wird vielleicht immer der gleiche Prozentsatz von Leuten sein, die das machen. Das glaube ich ehrlich gesagt auch.
Da kommen wir zu diesem interessanten Thema Sex und Macht. Ja, also mir wurde eigentlich, ich habe mir früher immer erklärt, die Frage, warum Sexualität überhaupt so tabuisiert ist. Ja. Damit, dass es eben eine Art von Bevölkerungskontrolle war früher. Man hat die Sexualität irgendwie belegt mit Sanktionen, um nicht eine absolute Bevölkerungsexplosion oder um zu verhindern, dass Frauen ständig schwanger werden und gar nicht wissen von wem und so weiter und so weiter. Und ich glaube, ehrlich gesagt,
glaubst du das? Oder
nein,
hast du das irgendwo gelesen?
Ich habe es irgendwo gelesen. Ich glaube es inzwischen nicht mehr. Ich glaube es nicht mehr.
Also ich fand, was ich ganz interessant,
weil ich erst heute, Wir glauben ja, dass es vor der Pille keine Verhütungsmittel gegeben hat. Mhm. Ja, ich würde aber doch denken, dass auch im 19. Jahrhundert man schon recht zuverlässig verhüten konnte, wenn man das wollte.
Ja, also ja. Die hatten ja damals ihre, sag mal, weißen Frauen ungefähr. Mhm. Also das würde ich auch sagen. Ich glaube, die wussten sehr viel besser mit Körpertemperatur, Zyklen, Mondphasen und was ja wirklich alles da reinspielt.
Kondome sind auch schon sehr alt. Ne? Die gab es auch schon im späten Mittelalter schon.
Ich glaube, so mit irgendwie Damen oder so, genau. Ja, konnte man da so alles Mögliche machen. Genau das, Kräutern, allem Möglichen. Also da würde ich auch sagen, das war, glaube ich, nicht so das Riesenproblem. Ich bin, was auch mit dem Thema Sex und Macht primär zu tun hat, ich bin mal auf diesen ganzen Diskurs gestoßen, als ich eine Hausarbeit geschrieben habe über Rosemary's Baby oder überhaupt das Verhältnis von weiblichen Körper. Das war so eine Genderarbeit irgendwie. Die muss man alles nicht mögen und gutheißen, aber da wurden natürlich genau dieses Verhältnis, die Macht über den weiblichen Körper, wurde natürlich dieser Riesendiskurs Judith Butler und lalalala. Und da ging es natürlich so ein bisschen darum, diese Definitionsmacht der Kirche über diesen weiblichen Körper. Und da wurde das ja ganz klar in diese in diese Diskurslinie gestellt. Die Kirche, dem Patriarchat, was natürlich über Jahrhunderte an der Macht war, dem war halt diese Macht der Frau halt zutiefst suspekt. Also dieses Gebären können, dieses Leben in die Welt setzen können.
Das hätte man gerne unter Kontrolle
gehabt. Das hätte man gerne unter Kontrolle gehabt. Ich fand das damals eigentlich recht einleuchtend, also dass dieser unglaublichen Macht der Frauen irgendwas entgegengesetzt werden musste. Und dass diese Diabolisierung eigentlich des weiblichen Körpers und dieses Gebärvorganges und damit natürlich auch der Sexualität, dass das einfach ein Feld war, über das es eine Deutungshoheit geben musste. Und die oblag ja wirklich fast 2000 Jahre lang irgendwie der Kirche. Und also ist ja zumindest schon auffällig, dass in dem Maße, wie die Kirche die Macht verloren hat, auch diese Deutungshoheit tatsächlich komplett verschwunden ist und dass sich dadurch auch die Sexualität schon sehr verändert hat. Ob das jetzt besser oder schlechter geworden ist, das ist eine andere Diskussion. Aber Sexualität und Macht und diese Deutungshoheit, das, ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren, dass das ein Riesenthema ist, das Thema vielleicht.
Ja. Und da ist es ja dann eigentlich, es geht ja darum, dass man selbstbestimmt mit Sexualität auch umgehen kann. Ich glaube, das ist auch ein Anliegen dieses Buches. Ja. Da kann man Leuten, die das versuchen zu missbrauchen, auch die Spitze nehmen, wenn man wirklich wenn man Menschen hat, die über ihre eigene, Entschuldigung, über ihre eigene Sexualität Bescheid wissen. Und dazu braucht man auch das Manual dafür. Das ist schon wahr.
Interessant finde ich neu so einen Satz irgendwie, der besagte, man hat nur Macht über jemanden, der Angst hat.
Ja, genau.
Also, und das fand ich, das kann man ja gerne überall anwenden. Und ich denke, wenn du keine jetzt Angst vor Diskriminierung haben musst, dann ist natürlich auch dieses Machtinstrument dieser Bloßstellung, dieser Enthüllung fällt natürlich auch weg. Und ich habe neulich auch in einem ganz anderen Kontext mit einem, das war ein Informationswissenschaftler, glaube ich, gesprochen, der auch meinte, zum Beispiel, da ging es um das Web 2.0, der meinte, wenn das irgendwann normal wird, irgendwie, dass vielleicht auch mal ein Nacktfoto von dir im Netz kursiert irgendwie und das aber nichts mehr aussagt irgendwie, weil von jedem irgendwie ein Nacktfoto im Netz irgendwann mal erscheinen wird und das kein Grund mehr ist, einen Job zu bekommen oder einen Job zu verlieren oder den Partner zu verlieren oder was auch immer, weil das einfach ja schon so fast so Post-Privacy irgendwie mäßig irgendwie jeder irgendwie Dreck am Stecken irgendwo hat, dann ist das kein Machtinstrument mehr, diese Enthüllung, diese Bloßstellung. Ob man das jetzt will oder nicht, weiß ich nicht, ob das jetzt erstrebenswert ist oder nicht, aber vielleicht wird es irgendwann dazu kommen.
Ja. So. Würdest du dieses Buch verschenken, sagen wir so, Make Love, ein Aufklärungsbuch?
Ich weiß nicht, ob ich es verschenken würde, aber vielleicht würde es tatsächlich meinem Kind tatsächlich in die Hand drücken. Ich
finde, das ist ja ein Geschenk auch.
Ja, es ist auch ein Geschenk, ja. Mhm. Also ich finde, die machen das ganz ordentlich.
Genau.
Das sind ja auch Frauen, die das geschrieben haben, glaube ich, zwei Frauen.
Ja, interessant, dass kein Mann dabei war.
Und ich fand, also wie gesagt, ich kenne mich ja nicht aus mit diesen Aufklärungsbüchern. Ich hatte das Gefühl, es ist halt, mir kam das wesentlich weniger biologisch vor als die meisten anderen Bücher und auch viel mehr auf diesem guck, wie du dich fühlst, guck, ob du dich gut damit fühlst irgendwie. So, ich hatte schon das Gefühl, da wird mehr Wert drauf gelegt und ich fand das irgendwie auch ganz gut.
Gut, so, ich habe sowas Ähnliches gelesen. Kannst du es mal rüberreichen? Einen ganz schweren Bildband, Nachtleben Berlin 1974 bis heute.
So, bis jetzt gerade.
Ja, das ist natürlich gut, weil man, wenn da steht 1974 bis 2013, wird es nächstes Jahr niemand mehr kaufen. Man will das ja ein paar Jahre lang.
Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wie schnell das Nachtleben, wie das Verfallsdatum von heute im Nachtleben ist.
Es gibt ja eigentlich nur jetzt. Es gibt ja eigentlich nur heute jetzt. Nacht oder vielleicht noch letzte Nacht, sagen wir mal mit etwas anderem. Melancholisch, letztes Wochenende. Aber es gibt ja nächstes Wochenende. Wenn es denn am Wochenende stattfindet. Also ich war jedenfalls 3 Tage an der Ostsee und hatte gute Zeit, das zu lesen. Das ist ein dicker Band. Sind nicht immer Seitenzahlen da? Doch hier, genau, 300 Seiten mit vielen, vielen Fotos. Und irgendwann fand meine Freundin das so ein bisschen komisch, dass ich da so akribisch wirklich alles durchlese, was ich nicht immer, glaube ich, mache bei Büchern. Und sie hat das aber dann auch gemerkt, sie wollte, hat erkannt, dass ich in Wirklichkeit mich da drin suche, ne? Also auf Bildern oder auf Beschreibungen und immer versessener werde, je länger ich mich nicht finde.
Und hast du dich gefunden?
Ich habe mich nicht gefunden. Ich habe allerdings ein paar Leute gefunden, die ich kenne. Die sind hier und es steht auch schon im Vorwort, es werden einige Leute beleidigt sein, weil sie schon seit 25 Jahren ausgehen und immer noch ausgehen und hier aber nicht vorkommen. Das stimmt. Also und das wirft mich natürlich ein bisschen auf mich selbst zurück, weil ich heute mal denke, ich bin so viel ausgegangen, dass ich eigentlich da, also jetzt vielleicht nicht ein Kapitel, aber dann da irgendwie Erwähnung finden
müsste. Man hätte gerne einen Orden dafür eigentlich.
Man hätte gerne einen Orden dafür. Ja. Mir ist aber klar geworden, dass ich gar nicht so viel aus war. Also nach diesem Buch habe ich das gemerkt. Also dass zum Beispiel in 80er Jahren, wo ich anfing nach Berlin zu kommen, dass ich eigentlich die guten Orte, auf die es ankam, überhaupt nicht kannte.
Welche waren denn die guten Orte? Sag mal.
Naja, das fängt ja an mit Romy Haag, mit diesem, das Romy Haag.
Ist das Ende? Die hätte ich jetzt 78, hätte ich die, aber stimmt, das fängt ja 74 an.
74.
Ja.
Und das Romy Haag gab es so in der Form bis 83. Damit fängt es an, also es, man muss ja irgendwo, man ist natürlich immer ausgegangen in Berlin, wahrscheinlich sogar im Zweiten Weltkrieg. Aber man sagt, okay, es gab, 1974 gab es eigentlich nur die Berliner Eckkneipe und es gab eben Rolf Eden mit seinem Disco-Imperium.
Big Eden, ja.
Genau.
Hieß das damals auch schon so oder hieß das irgendwann mal anders, das Big Eden?
Das hieß, glaube ich, immer so.
Das hieß immer so.
Aber er hatte ja mehrere Läden. Das ist ja auch so.
Ich kannte nur den letzten und natürlich den auch nur wegen dieser legendären, aber eigentlich ziemlich schlechten Berlin-Tokio-Party im Big Eden. Ende der 90er. Und da war das auf dem Kudamm irgendwo oben links.
Da sind auch schöne Bilder von Rolf Eden drin, wo er wirklich ganz anders aussieht, als man ihn so...
Nicht so gestrafft.
Nicht so gestrafft, nee. Naja, dann hat das Romy Haag aufgemacht. Das war eben so eine Transenshow, wenn du so willst.
Also das Romy Haag, das hieß auch Romy Haag.
Ich glaube, es hieß Café Romy Haag.
Café Romy Haag,
genau. Und damit... fing es an, also das, dann veränderte sich da am Neulendorfplatz ganz viel, also es war vorher vor allem so eine Nuttengegend und dadurch entstanden mehr Cafés und dann wurde es eben das, was es heute ist, so ein schwuler Ausgehbezirk, oder ein Ausgehbezirk, ein schwuler Ausgehbezirk. Vorher war das nicht so vorher hätte man sich da gar nicht verlaufen, Ja, und dann kam eben sowas wie ganz wichtig Dschungel, da war ich auch nicht.
Ich war einmal im Dschungel und hatte ein sehr interessantes Erlebnis. Da habe ich ein sehr interessantes Erlebnis. Willst du das hören? Oder
natürlich, deswegen sitzen wir hier.
Sitzen wir hier. Da war ich, das war 1990, glaube ich. Es war 1990. Da habe ich, oder 89 vielleicht sogar, vielleicht war es auch 89. Es war also, nee, es muss 90 gewesen sein. Es war unmittelbar nach dem Fall der Mauer. Da habe ich meinen schwulen Freund Ralf, genannt Ralf hier, der damals in der Sonnenallee wohnte, also ganz gar nicht weit weg von der gerade gefallenen Mauer, wo tatsächlich ganz, ganz viele Ostler mit Plastiktüten und Bananen irgendwie ständig am Haus vorbei defilierten.
Ja, ich weiß.
Den habe ich da besucht und fand das alles sehr merkwürdig. Und mit dem war ich im Dschungel Und damals haben uns alle Leute für Geschwister gehalten. Irgendwie. Wir haben beide so blondiert, haben beide so relativ hohe, naja, ich weiß nicht, er hatte so ganz extrem hohe Wangenknochen, ein bisschen größere Nase, ich irgendwie auch. Wangenknochen jetzt nicht so, aber ein bisschen größere Nase. Und wir sahen uns tatsächlich ein bisschen ähnlich. Mhm. Also wir hätten für Geschwister durchgehen können. Und irgendwann so morgens um, keine Ahnung, 4 oder so, sprach uns ein israelischer Geschäftsmann an. Und er meinte, er sei explizit auf der Suche nach deutschen blonden Geschwistern, die bei ihm im Hotel vor laufender Kamera Sex miteinander hatten.
Miteinander?
Miteinander. Mhm. Also vielleicht auch mit ihm irgendwie, mhm. aber glaube ich explizit miteinander. Also mhm. incestuöse deutsche blonde Geschwister. Ja.
Das war für den israelischen Markt oder was?
Ich weiß nicht, ich glaube, es war für ihn in erster Linie. Das war so ein Anzugträger-Typ mit einem unfassbar teuren Maßanzug. Also genauso wie man sich das vorstellt. Das war so eine Klischeesituation, wo man denkt, das passiert nicht, aber es passiert natürlich irgendwie doch. Und das war mein Erlebnis im Dschungel. Und ich glaube, Ralf hat irgendwie ganz kurz überlegt.
Hat er dafür geboten? Hat er für eine große Summe geboten?
Ich weiß nicht, ein paar hundert Mark ungefähr. Ja. So. Also ich glaube 400 irgendwie, wo ich dann gesagt habe, nö.
Das war nicht genug, oder was?
Und Ralf hat, glaube ich, kurz überlegt irgendwie, ob er das nicht machen soll. Hm. So. Und genau, das war mein Erlebnis mit dem Dschungel.
Interessant, ich hatte keins. Ich kenne nur Erzählungen und die aber auch so darauf hinauslaufen, dass im Dschungel sich jede Art von Ausgehwilligen getroffen haben. Also da waren Punks drin und diese ganzen 80er Jahre Waves oder wie die immer hießen und Gruftis waren aber eben auch so Anzugträger drin. Ein Kollege von mir hat mir das mal erzählt, ganz stolz, dass er damals, das müsste heute auch schon 70 sein, dass er damals da eben vom Arbeiten kam mit einem Anzug und dann aber trotzdem jemand abschleppen konnte. Also es muss ganz typisch Berlin eben gewesen sein.
Ja, das war eine, also ich, wie gesagt, ich erinnere es jetzt nur von dieser einen Nacht und das war eine sehr, sehr wilde Mischung. Hm. Das war eine sehr, sehr wilde Mischung.
Ja.
Leute mit abstehenden Haaren, Anzugträger. Es war natürlich damals schon nicht mehr das, was es mal war. Ne? Also ich glaube, das war gerade noch so, dass man da so hingehen konnte, gerade noch so.
Aber das ist doch, glaube ich, immer so, ne? dass es dann angeblich nicht mehr das ist, was es mal war. Wann ist es denn dann eigentlich was es mal war? Das fragt man sich.
Ja, ich glaube, die meisten Leute definieren das ja über so kurz, nachdem es aufgemacht hat, 3 Wochen und dann eigentlich auch schon nicht mehr.
Dann schon nicht mehr, genau. Ja, eigentlich wird ja auch die Tatsache, dass dann ein Laden aufgemacht wird, als Zeichen gewertet, dass irgendetwas nicht mehr so ist, wie es mal war.
Ja, das andere, was dann das zweite in der Reihe ist, ist dann schon nicht mehr so, wie es mal war.
Klar. Ja. Ja, das Buch ist ganz schön geschrieben. Es steht kein Autor drauf, weil es sehr, sehr viele Autoren sind. Mhm. Es sind teilweise Interviews, also es sind 3 Autoren, die da Sachen zusammengesammelt haben, aber sie lassen eben auch die Leute selber erzählen, soweit sie sich daran erinnern können. Romy Hager hat zum Beispiel selbst geschrieben über sich.
Und ist das so, also findest du die Beschreibung treffend, gut?
Ja, und sehr unterschiedlich. Ich sage jetzt mal zum Beispiel über das Berghain. Haben die diesen Autor gewonnen, der sich Iron nennt.
Ah, der von Strobo.
Der, den niemand kennen würde, wenn der nicht in diesem Roman von Helene Hegemann aufgetaucht wäre.
Ja.
Und der schreibt dann 3 Seiten übers Berghain, was ich so völlig, ja, als wäre er nie da gewesen.
Ja. Tatsächlich.
Ja.
Hast du Strobo gelesen?
Nee.
Wir hatten es ja schon mal drüber. Ne? Also da hätte ich auch das Gefühl, das ist zumindest so ein Ausschnitt dieser Feierkultur, die nicht meine war. Mhm. Also die gab es da auch. Ich glaube, der ist ja auch eher so in dieser Wegballer, völlige Selbstaufgabe und dementsprechend auch kompletter Absturz und schon auch so ein bisschen mehr so am Rand der Gesellschaft existierende Existenz. So, man nimmt das ja, wenn man da selber ist, irgendwie ganz anders wahr, glaube ich. Je nachdem, zu welcher Gruppe man da gehört.
Es hat halt jeder seine eigene Party und ich glaube, das trifft auf alle Party-Locations zu. Mhm. Das, was du in den Leuten siehst, gerade in diesem Nachtleben, wo Menschen eine andere Identität annehmen, sich anders anziehen und anders verhalten, als sie es normalerweise tun würden. Also das, was du da reinlegst, das kriegst du auch raus.
Ne? Also mir ist das gerade letzten Sonntag aufgefallen, als ich da im Berghain war, dass die meisten Leute sehr, sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt waren.
Okay.
Also total mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Maximal noch mit dem Partner, mit dem sie da waren, noch mit dem Freund der Freundin. Aber die waren sehr, die wirkten sehr in sich gekehrt. So. Also mehr als das, glaube ich, früher auf den Partys der Fall war. Und ich habe auch immer so in die Augen geguckt, habe versucht rauszufinden, auf welcher Droge die jetzt denn gerade sind. Mhm. Ich habe sehr viel kleine Pupillen gesehen, sehr wenig große Pupillen.
Ja, was heißt das?
Kleine Pupillen, das spricht, glaube ich, eher für, also nicht für, das spricht nicht für, für Ecstasy oder MDMA, sondern das spricht eher für tatsächlich Ketamin, was auch immer, Crystal, was auch immer. Also ich glaube, das war kleiner, die Pupillen alles eher, ohne da jetzt genau Bescheid zu wissen. Aber genau, und aber nach ein paar Stunden war ich auch sehr mit mir beschäftigt. Also da konnte ich das dann auch irgendwie nachvollziehen.
Ja, naja, das kommt natürlich auch vor, Drogen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es früher nicht so wichtig war. Ich würde eher sagen, dass es eben seit 1974, also mit Romy Haag angefangen, seitdem spielen Drogen einfach auch eine Hauptrolle im Berliner Nachtleben. Und vieles ist einfach gar nicht erklärbar ohne das. Ja, das schreibt sie auch so, dass es hat damit zu tun, dass eben die Fassbinder hatte ja so wie so eine Familie, der war wohl immer im Romy Haag. Oder es gibt allerdings sehr viele Kneipen, die von sich behaupten, dass Fassbinder immer da war. Und es hat wohl auch gestimmt, weil er natürlich sehr wenig geschlafen hat und wenn er nicht gearbeitet hat, in Kneipen
war. Ja, es gibt ja dieses berühmte Buch von ihm, schlafen kann ich, wenn ich tot bin.
Ja, das hat er dann auch, wahrgemacht. Ja. Ja. Naja, und die haben eben vor allem dann Kokain da reingebracht, diese Fassbinder-Gang, die Leute von ihm. Und das dadurch entsteht eine ganz eigene Dynamik. Ne? Also das ist nicht mehr so, dass dann irgendwann um 3 oder 4 ein Laden zumacht, weil die Leute müde sind, sondern es geht eigentlich dann erst richtig los.
Ah, das heißt, damals gab es auch schon die After Hour oder den nächsten Klopf, den nächsten Laden.
Das hat mich eben auch überrascht. Dass es gar, ich dachte immer, das würde es nur heute geben. Das hat es damals natürlich ganz genauso gegeben. Ja. Das waren dann andere skurrile, also After-Hour-Schuppen sind immer irgendwie sehr skurrile Läden. Mhm. Ja?
Gab es denn damals auch schon das Kumpelnest? Nee, das Kumpelnest gibt es erst seit den 80ern wahrscheinlich.
Das Kumpelnest gab es damals nicht, aber es gab ziemlich viele Läden, die so ein bisschen waren wie das Kumpelnest.
Mhm. Weil das Kumpelnest ist ja auch so ein bisschen wie einmal den großen Rechen nehmen und alles zusammenkehren, was noch da ist.
Genau.
Und dann einen Raum stopfen und gucken, was passiert.
Genau, das gab es ganz viel. Ja. Und ich habe eben auch festgestellt, dass es doch Clubs gab, in denen ich nie gewesen bin oder die ich auch nicht kannte.
Ja, zähl mal auf.
Na, zum Beispiel Sniper.
Ah, da war ich häufiger, ja.
Ich will das nicht restlos ausschließen, dass ich auch da war.
Aber ich würde gerade sagen, Sniper ist auch so ein Land, obwohl, das weiß man, wenn man da war, weil Rosa war ja an der Tür.
Ja.
Also Heinrich Dubel, genannt Rosa.
Ja.
Und an Rosa kam man ja eigentlich kaum vorbei. Also das war sehr, Rosa ist ja der gnadenloseste Türsteher Berlins gewesen.
Das wird auch immer, wird auch so beschrieben, dass er zum Beispiel, wenn man fragt, ist das hier der Sniper? Und dann sagt er, nee, das ist es nicht. Also dann hast du schon keine Chance rein.
Genau. Und die haben ja auch konsequent immer erst nachts um 2 aufgemacht und zwar an einem Mittwoch. Das heißt, man musste ja auch schon die Zeit bis um 2 irgendwo auch gewesen sein und dann auch die Bereitschaft haben, sich dann bis um 5 morgens Dokumentarfilme über die israelische Armee zum Beispiel anschauen, weil Safi, der sich ja Safi Sniper nannte, Safi Etiel, dieser Videokünstler, der den Laden ja zusammen mit Rosa gemacht hat, kommt aus Israel und der hat einem da gerne mal so ein bisschen aufgeklärt, irgendwie nachts zwischen 2 und 5 über Israel. Und genau, und Rosa, also es gab auch eine Zeit lang ja auch an der Tür diesen hübschen Aufkleber, wo mit so einer spanischen Flagge, die durchgestrichen war zum Beispiel. Also keine Spanier irgendwie. Also es wurde, also man hat eigentlich nichts ausgelassen, um sich unbeliebt zu machen bei allen möglichen Gruppen. Und Rosa kam auch gerne mal bei Geburtstagen in Restaurants und schrie quer durch den Raum, bin ich eigentlich der einzige Neonazi hier im Raum? Also er hat wirklich nichts ausgelassen, um Leute vor den Kopf zu stoßen.
Es gab zum Beispiel das Risiko, war ich auch nie drin.
Da war ich auch nie drin. Nee, das kann ich auch nur vom Hören sagen. Aber ein paar meiner besten Freunde waren drin und erzählen das Gleiche, was alle.
Eine extreme Absturzkneipe war das.
Ja, das muss eine extreme Absturzkneipe gewesen sein. Ja. Aber ich glaube, das war eher so Alkohol und.
Alkohol, ja.
Ja, und also.
Nein, in der Punk-Szene hat ja auch Speed eine gewisse Rolle gespielt.
Genau.
Aber das war vor allem Alkohol. Genau. Und ich glaube, dass man auch bei den Mengen, um die es da geht, keine anderen Drogen mehr braucht. Ja. Oder so, also wie Punker eben getrunken haben. Ne?
Ja, also ich glaube, was ich davon gehört habe, das war natürlich auch schon aus den Zeiten, wo man da eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr hingehen konnte. Und also alle haben übereinstimmend gesagt, die ich kenne, die dann so Ende der na, was muss das gewesen sein? Ende der 80er irgendwie da noch zugange waren, dass das wohl sehr trostlos war. Also, dass man das Gefühl hatte, halt, so, dass da so der völlige Abgesang irgendwie mit völlig fertigen Leuten, die irgendwann auch mal berühmt waren, die da halt noch so an der Trese, am Tresen hingen und sich gegenseitig vorgejammert haben, wie geil das vorgestern noch war, aber gestern schon nicht mehr. Und ja, ne, so.
Ja, also, was hier drin steht, ist eben, dass 80% aller Getränke frei ausgegeben wurden im Risiko und es immer so die Frage war und es oft dann einfach auch nichts mehr gab. Das heißt, man ist dann zum Spätkauf und hat das dann da mitgebracht
ja,
und dann
das teilweise ist ja verkauft. Heute teilweise immer noch so. Aha. Echt 80%, aber wie kamen die dann auf? Da müssen ja die restlichen 20 gereicht haben, um die Miete zu bezahlen wenigstens.
Ja, ich weiß nicht, ob die auch Miete bezahlt wurde. Es war jedenfalls nie Geld da, um am nächsten Tag einzukaufen. Ja, das heißt, irgendjemand hatte dann, und es waren immer auch schon die Läden zu, weil die Leute in der Nacht vorher da gewesen waren, entweder als Gast oder als Bedienung und halt noch geschlafen haben. Um 18 Uhr haben wir in den 80er Jahren die Läden zugemacht.
Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das so wie bei unseren Kaisers bis 24 Uhr, das gab es ja damals nicht.
Genau, das heißt, du musstest ja erstmal ein bisschen Geld schlauchen und dann zum Türken oder was immer dann aufhatte da auf der Potsdamer Straße, um Bier zu kaufen. Ja. Und das hat aber dann auch gereicht. Und wenn dann keins mehr da war, hat man wieder welches geholt.
Ja, also, geht und auch.
Ziemlich häufig habe man auch die dort schlafenden Punks schlafen gelassen und dann den Laden zugemacht morgens und dann abends wieder aufgemacht und dann hat man sie geweckt.
Ja, das ist eine nette Geste.
Ja, genau.
Wenn der Hund nicht mal Gassi gehen muss, der da auch dabei ist, irgendwie ist alles in Ordnung.
Ja, es ist ein sehr, sehr vollständiges Buch. Das ist wirklich, also ich kann es echt nur empfehlen. Es ist unheimlich viel drin.
Ja, ich muss gestehen, lustigerweise, ich habe das ja nur auf der Liste gesehen. Irgendwie stand ich in dieser Buchhandlung, wer ist denn Walter König? Ja, mit ausgewiesenermaßen die beste Kunstbuchhandlung Berlins. Stand ich vorm Regal und hatte es schon in der Hand und dachte, ja, es ist nicht ganz günstig, aber es ist auch nicht wirklich teuer. Kostet, glaube ich, sowas wie 38 Euro
36,
oder so. 36. Ich dachte, also das muss man, glaube ich, im Bücherschrank stehen haben. Kommt man, glaube ich, wenn man irgendwie mal ausgegangen ist in Berlin, kommt man nicht so richtig drum rum.
Es wird sicherlich nächstes Jahr auch noch zu kaufen geben. Also das ist jetzt nicht,
es eilt jetzt nicht. Wenn es runtergesetzt ist und nicht mehr als Hardcover oder so.
Ja, aber ich würde das Buch jetzt empfehlen, nicht nur als schön im Bücherschrank. Das stimmt, das ist es.
Achso, ja, das meinte ich gar nicht.
Auch zum Lesen. Ja. Das ist wirklich klasse. Nicht alle Texte sind gut, das muss man sagen. Es sind eben auch Texte, aber von einem Interview weiß ich, wie es auch entstanden ist, nämlich so schriftlich.
Ja.
Und das da werden dann so, und dieses, was die dann schriftlich antworten, die
Größen. Du meinst, die Fragen werden zugeschickt und Mensch antwortet.
Genau, und das schreiben sie dann so ein bisschen zusammen.
Ja. Naja. Ja. Mhm. Und welches ist das? Also wieso weißt du das, dass das so zustande kommt?
Ach, ich kenne einen Clubbesitzer, ganz gut. Der kommt ja auch vor.
Das würde ich natürlich wahnsinnig gerne wissen, welcher das ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das verrätst du mir aber hoffentlich dann.
Das verrate ich dir nachher, ja. Genau.
Ja, erzähl doch mal. Magst du noch was drüber?
Ja, gerne, gerne. Ja,
erzähl noch mehr.
Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich wieder den Faden finde, da anzuschließen. Genau, ich habe mich natürlich im Nachhinein gefragt, ich bin wohl doch nicht genug aus gewesen. Also insbesondere das, was heute so.
Wie warst du denn aus, Andreas?
Ja, ich war jedes Wochenende aus.
Du warst jedes Wochenende
aus. Man muss es von der Phase aus. Ich war eigentlich immer jedes Wochenende aus. Ich bin aber in den 90ern.
Warst du denn auch unter der Woche aus?
Eher nicht. Ja. Also nicht richtig ausgehen. Ich war mal in Kneipen oder so. Ja, aber so richtig, das habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich habe in den 90ern weiß ich noch genau, dass ich da war ich, habe ich ja teilweise noch studiert. Mhm. Da bin ich aber in diese Techno-Läden nicht reingegangen. Das hat mich irgendwie nicht interessiert.
Wann hast du denn angefangen mit dem Ausgehen? Also hier in Berlin, wann hast du da angefangen?
Naja, von Anfang an, am ersten Tag, als ich hier ankam, 1988.
Ja, naja gut, ich bin erst 94
gekommen. Ach so,
deswegen, also ist das ja eine berechtigte Frage.
Genau. Und dann ging ja irgendwann Techno los und das hat mich nicht interessiert. Also es war irgendwie so ähnlich wie mit dem Internet. Ich habe nicht geglaubt, dass sich das durchsetzt. Und ich fand auch die Leute blöd eigentlich. Ich meine, ich war halt damals in so einer linken und linksradikalen Szene. Da hatte man so bestimmte Orte, wo man hinging. Und Techno hat halt damals nicht als irgendwie cool gegolten. Das hat halt die Leute unpolitisch gemacht und so weiter und so weiter. Die linksradikale Szene ist ja erst später auch mit dieser Techno-Szene
Ja, die kamen über den Bunker, glaube ich, so ein bisschen dazu. Kann diese Gabber-Geschichten, lustigerweise.
Ja. Kann sein. Ja. Es gibt heute einen sehr guten Club, About Blank heißt der.
In Friedrichshainer.
Genau, und der ist im Prinzip aus dieser Szene Linke und Hausbesetzer und so entstanden. Das ist aber eine relativ neue Sache. Damals hat man das irgendwie voneinander getrennt. Darüber hinaus habe ich auch in den 90ern ja schon im Prenzlauer Berg gewohnt und ich wäre niemals irgendwo anders hingegangen. Das weiß ich auch. Ich kann mich an ein, zwei Mal erinnern, wo wir dann nach Kreuzberg gegangen sind, aber nur, weil irgendjemand anders da war. Mhm. Im Prinzip war es also meine, ich kann es auch noch ein bisschen genauer sagen, mein Ehrgeiz war eigentlich nur im Prenzlauer Berg auszugehen, weil ich das hier sowieso für das Einzige gehalten habe, was irgendwie Rang hat. Also Mitte war schon eben dann Mitte. Und auch im Prenzlauer Berg bin ich eigentlich mit meinen Freunden immer in der Kommandantur gewesen.
Ah, verstehe. Ja, das ist ja so eine Hochburg, so eine linke Hochburg gewesen, oder?
Ja, das war so ein bisschen so der Linke und eher so diese Prenzlauer Bergdichter und so, die hingen dann da auch so damit darum.
So links intellektuell.
Sowas, ja, genau. Da, und dann gab es dann noch ein paar Nachfolger. Ich weiß nicht, es gab auch irgendwann so einen Club am Kollwitzplatz, wo ich hingegangen bin zum Tanzen. Der kommt hier, glaube ich, gar nicht vor. Das war einer von diesen vielen Hinterhaus- und Kellerclubs, davon gab es ja nämlich viel.
Kommen die denn vor, diese ganzen Wochentagsbars und dieser ganze?
Ja, teilweise Kampel, ja, aber es kommen eben auch nicht alle vor, die es gab. Also ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel öfter war bei so einem Club, der auf dem Mauer, im Mauerpark ist. Also im Prinzip,
das Tröstre, St. Kildas.
Das ist St. Kildas, genau. Das ist das, genau, St. Kildas. Das ist ja quasi der Vorläufer von dem, was da heute ist.
Ja, wobei der Mauersegler.
Also, Mauersegler und
das
so.
Das ist eine ganz normale Studi-Kneipe, würde ich mal sagen. Aber das Kildas war, dafür bin ich eine sehr schöne Erinnerung mit.
Genau, das habe ich, das war auch ganz in der Nähe. Ich habe damals auf der anderen Seite vom Mauerpark gewohnt. Und deswegen habe ich in der Zeit von dieser richtigen Techno-Szene fast nichts mitbekommen, weil ich eben auch damals schlicht und einfach nachts um vier auch müde war. Also ich hätte dann eher zu den Leuten gehört, die im Risiko einschlafen. Ich bin sicherlich auch mal eingeschlafen im St. Kildas, als dann aus irgendwelchen Gründen richtig wach zu werden und nochmal loszugehen. Das weiß ich noch, das war eher so. Ja, und deswegen hat sich das im Rahmen gehalten. Dann bin ich Vater geworden, dann hat sich das, wurde es ganz selten. Da habe ich dann eigentlich nur noch, willst du eigentlich noch Kaffee? Habe ich eigentlich nur noch mich mit Leuten getroffen oder so. Oder wenn man dann, man hat sich abends zum Essen getroffen, wenn man dann nochmal in die Kneipe ist, das war dann schon viel.
Ja klar, du bist ja vergleichsweise früh, ich war relativ spät Mutter, Vater geworden.
Ich bin
geworden.
Ja mit 30. Ja. Ne? Ja. Und danach, dann fing es eigentlich, danach, als ich dann so 35 war, dann fing ich an, richtig auszugehen, würde ich mal sagen. Ja, das hatte, ich kann es nicht genau erklären, das hat sich einfach so ergeben, dass ich dann irgendwann das am allerbesten fand.
Ja, ich hatte so ganz unterschiedliche Ausgehphasen. Ich hatte in Heidelberg schon eine. Nee, ich hatte sogar schon vorher eine. Ich habe mit 15 angefangen auszugehen. Genau. Aus unterschiedlichen, teilweise auch nicht wirklich guten Gründen irgendwie. Und da war die erste Phase und dann gab es eine zweite Phase während des Studiums irgendwie. Dann gab es eine dritte Phase in Berlin. Dann habe ich mich ein paar Jahre jetzt mal ganz gründlich ausgenüchtert irgendwie, also, weil man das ja auch nur man hält das nur eine begrenzte Zeit, glaube ich, durch. Ich kenne auch viele Leute, die sind da wirklich richtig auf der Strecke geblieben einfach. Genau. Und aber man kann auch so phasenweise, glaube ich, immer mal wieder machen. Und jetzt merke ich einfach, jetzt ist natürlich der Körper macht jetzt nicht mehr so mit wie noch vor 10 Jahren. Ne? Also man ist einfach länger hinterher schlapp.
Ja,
ist einfach so. Aber ich muss sagen, jede einzelne Phase hatte so ihre Highlights und jede war auf ihre Art exzessiv und gut. Und ich würde nicht ausschließen, dass man auch mit 50 vielleicht noch mal eine haben kann, die dann auch noch mal ganz schräg wird. So.
Ja, ich habe mir früher immer das Gefühl gehabt, wenn ich 30 werde, ist es alles vorbei.
Ja.
Deswegen, dann interessiert mich das nicht mehr und so. Das war überhaupt nicht so. Es hat mich dann eigentlich zwischen 30 und 40 noch mehr interessiert als vorher. Und jetzt, ich kann mir das vorstellen, das liegt aber an unserer Generation, dass wir werden mit 50 und mit 60 halt auch noch jung sein und auch noch in Clubs stehen. So. Das ist jetzt komisch, glaube ich.
Wir werden damit alt werden.
Okay. Ja. Es ist wahrscheinlich jetzt komisch, einen 60-Jährigen zu treffen, wobei es die gibt.
Ja, ja, also ich habe da jetzt gerade letzten Sonntag da im Berghain, also da waren mehrere Leute mit grauen Haaren.
Naja, graue Haare habe ich auch.
Ja, jetzt graue Haare, also fast weißhaarig. Ja. Also die waren auf jeden Fall, vielleicht waren sie nicht 60, aber auf jeden Fall 55.
Früher war das so, wenn man diese Leute traf, dann waren sie entweder Reinhard Götz oder irgendwelche Krautrocker. Man konnte sie eigentlich immer ganz gut, die waren dann irgendwie, haben dann bei
Ja, die waren so Institutionen des Nachtlebens.
Genau, man kannte sie. Ne? Die waren damals eben auch schon ausgegangen. Es waren halbwegs bekannte Musiker oder Schriftsteller oder so. Genau. Und heute werden es immer mehr. Und das hat einfach mit unserer Generation zu tun, das denke ich auch. Ja, ja. Naja, ich meine, viele haben jetzt ja auch noch Kinder. Und wenn die dann mal aus dem Haus sind, wenn die 20, 25 sind, dann hat man ja wieder mehr Zeit. Es kann sein, dass es dann noch schwieriger ist, so lange aufzubleiben als heute. Vielleicht gibt es aber dann auch neue Hilfen. Also, was weiß man ja nicht. Ne? Also es werden ja immer wieder neue, auch legale Drogen ausprobiert, die angeblich nicht schlecht sein sollen, habe ich gehört.
Legale Drogen, die angeblich nicht schlecht sein
sollen? Naja, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass die beiden Drogen, die heute das Nachtleben bestimmen, legal sind. Ne?
Ach so, ja, gut.
Also Liquid Ecstasy und... Wie heißt das andere? Ketamin.
Ja,
genau, stimmt. Ich glaube nicht, dass man das so handeln darf oder so, aber das sind Substanzen, die ganz leicht legal zu besorgen sind.
Ja. Stimmt.
Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Was ich auch sehr interessant fand, war, Berlin ist ja nicht nur West-Berlin. Hier wird, glaube ich, 90% aus West-Berlin eben berichtet, also bis zum Mauerfall. Aber es hat eben ja auch den Osten gegeben. Und das Nachtleben war wohl doch ziemlich traurig hier, wenn ich das so sehe. Die haben ein Interview mit drei von diesen alten Ostdichtern, Prenzlauer Bergdichtern, die es wissen müssen, die damals einfach schon aktiv waren und auch das Alter haben.
Ja, ja.
Einer davon ist Bert Papenfuß, der hat jetzt eigentlich, finde ich, einen sehr konsequenten Schritt gemacht und eine Kneipe eröffnet. Der hat früher auch beim Burger, im Café Burger gewesen, der hat jetzt hier in der Nähe eine Kneipe und steht da eigentlich auch immer drin auf einer der beiden Seiten des Tresens. Und das muss wohl, da muss wohl was los gewesen sein, aber das war wohl richtig schwierig, sich zu amüsieren, richtig im Osten, wenn man eben es gab eigentlich nur diese Arbeiterkneipen.
Ja,
die waren dann auch so, da wurde dann auch gestanden und gesoffen, aber das war ein bisschen wie auf dem Amt. Da war dann, wenn dann Schluss war, war dann Schluss und so. Ja. Es gab eine Kneipe, die mussten dann irgendwann zumachen. Die haben dann um 5:30 zugemacht, haben alle rausgeschmissen und um 6 haben sie wieder aufgemacht. Dann war es quasi ein Frühstückslokal, aber wenn die Leute da ihr Bier getrunken haben, war es egal.
Ja.
Das war wohl so. Und vor allen Dingen war es eben schwierig, wenn man so aussah, wie die Leute aussahen, also Langhaarige. Ne, in den 70ern, so diese, DDR Kunden nannte, so Hippies halt. Da gab es nur ganz wenige Läden, selbst hier in Prenzlauer Berg, wo die Kellner die überhaupt reingelassen haben oder wo sie noch verprügelt worden wären oder so.
Ja, ich glaube, sobald du optisch in irgendeiner Weise aus dem Rahmen gefallen bist, also auch später, es gab ja diese Ost-Skater-Bewegung und dann auch so eine Ost-Punk-Bewegung.
Genau, und die Leute, die hier drin sind, die also Papenfuß ist eher, glaube ich, bei der Punk-Richtung. Und der hatte eben dann auch das, der sagte dann, manche Läden waren auch bluesverseucht. Ja. Das waren eben diese Kunden, also diese Hippies, die dann irgendwie doch Orte hatten. Und er war aber als Punk, er sagte, es war schlimm, war lange Haare und noch schlimmer war kurze Haare damals in der DDR.
Genau,
war der Punkt, er hatte halt kurze Haare.
Ja. Also ich kenne das ja auch nur aus diesem Klang der Familie, was ich finde sehr ermüdend leider zu lesen, was irgendwie so DJs, die über Musik reden, das ist glaube ich nur für DJs dann auch irgendwann interessant. Aber die beschreiben da ja auch diesen Mauerfall und diese Wendezeit und die Zeit davor. Und da kommen da so Leute wie Wolle XTP.
Mhm. Was ist das?
Kommen da zur Sprache. Wolle, das ist auch so ein Urgestein, der hat damals, bei welchen Clubs war der beteiligt? Das habe ich leider ein bisschen aus dem Blick verloren. Discount hat er damals, glaube ich, gemacht in der Gartenstraße oder so. Und diverse andere Clubs, also der war auch ganz weit vorne. Und der gehörte zu dieser Osttruppe. Mhm. Und die beschreiben das halt. Und war schwierig. Ja.
Zusammenfassend würde ich sagen, es ist tatsächlich schwierig, eine Geschichte des Nachtlebens zu schreiben, weil Nachtleben eben keine Geschichte hat. Das ist der Punkt. Mhm. Alles, was da erzählt wird, ist interessant, aber auch begrenzt interessant, weil es letztlich immer darum geht, dass Leute ihre Grenzen überwinden, sich entgrenzen durch Alkohol und Drogen und Dinge machen, die sie sonst nicht machen würden. Und das wiederholt sich. Das ist immer das Gleiche. Das war in den 70ern nichts anderes. Das ging eigentlich nur Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Ja. Darum ging es und darum geht es bis heute.
Ja, klar, diesen Exzess zu beschreiben oder den irgendwie zu fassen, das ist schwer möglich. Würdest du denn sagen, das ist nur für Leute interessant, die möglicherweise dabei gewesen sind? Oder kann man das jetzt auch so irgendjemand empfehlen, der sagt, ich möchte mich mal über das Nachtleben informieren?
Ich könnte mir vorstellen, dass das für jemanden langweilig ist, der das gar nicht kennt.
Ich habe mich auch gefragt, ob das schon wieder so ein geschlossenes, selbstreferenzielles System ist, was wir akribisch durchlesen. Mhm. Genau, und darauf warten, dass man wenigstens Bekannte irgendwie trifft oder ob das für irgendjemand Außenstehenden eine Relevanz hat.
Es könnte sein, naja, so, wenn ich über die 70er und 80er geht, das habe ich auch sehr, sehr interessiert. Das fand ich sehr, sehr interessant, was da gelaufen ist. Und da bin ich ja Außenstehender, da war ich einfach nicht dabei. Da war ich zu jung oder eben nicht hier. Das hat mich dann schon fasziniert, und man versucht eigentlich immer dann im Fremden auch so das eigene, oder was mich dann beruhigt hat, war, wenn ich mir vorstelle, wie es 1975 im Romy Haag war, das war nicht groß anders, also wie heute. Und es ist eben schwierig, eine Geschichte zu schreiben, weil es beim Nachtleben immer um das Jetzt geht. Es geht eben um das Jetzt. Das ist natürlich, man ist an einem Ort, an dem man eigentlich gar nicht mehr sein sollte, weil man Pflichten hat, alles zu spät ist, weil es im Leben zu spät geworden ist, aber trotzdem, ne, so dieses Restaurant am Rand des Universums. Man hat eigentlich nur noch ein paar Minuten, nur noch einen bleibe ich noch und so weiter. Mehr ist es nicht. Und deswegen ist auch die Geschichte da so ein bisschen, ich finde kein Wort, das ist eigentlich irrelevant ein bisschen.
Naja, aber so als Momentaufnahme ist es vielleicht einfach so ganz... ganz hübsch. Also ich fand die Fotos, ich habe jetzt eben mal so kurz reingeguckt, irgendwie, die geben da schon auf eine Art auch wieder, vielleicht aber nur deswegen, weil sie natürlich das Gefühl erzeugen, was man damit verbindet. Mhm. Das mag sein.
Was hast du denn mitgebracht?
Ja, es geht ja eigentlich heute um Spaß irgendwie. Ich habe eigentlich ein völlig spaßfreies Buch mitgebracht. Deswegen, es fällt sehr stark raus hier aus dem Kontext. Mhm. Deswegen fasse ich mich vielleicht.
Es geht auch ums Internet, oder?
Ja und nein. Es geht um die Gratiskultur im Internet wie das Internet oder das Web 2.0, muss man eigentlich fast eher sagen. Also die letzten 10 Jahre im Internet, wie die eine Kultur definieren, die es so vorher nicht gab.
Na, Spaß ist ja auch umsonst eigentlich, ne? Also den kann man eigentlich nicht kaufen. Man kann so Voraussetzungen schaffen, aber dass man dann wirklich Spaß hat, das muss man schon selber mitbringen. Man kann ja mit sehr wenig viel Spaß haben und auch mit sehr viel wenig Spaß haben. Egal.
Das ist nur hübsch gesagt, Andreas.
Ja, ist so.
Ja, es ist so. Stimmt. Spaß kann man nicht kaufen. Ja.
Man kann es versuchen. Ich kenne viele Versuche, Spaß zu kaufen. Ja, und das funktioniert nur, wenn man ihn auch selber mitbringt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das kann man, glaube ich, in Stein meißeln, ja. Genau. Kriege ich jetzt von diesem Satz den Bogen zu diesem Buch? Nee, ich glaube, ich fange einfach nochmal neu an. Es geht um diese Gratiskultur. Also es geht um diese, er beschreibt diese Form dieser Gratiskultur, also wie das diese ganzen Firmen, Google, Facebook, Twitter, Amazon, diese ganzen Dienste, die sich da tummeln, halt im Prinzip alles umsonst anbieten. Und wie das funktioniert und warum das funktioniert und dass man dagegen vor allen Dingen nicht ankommt. Also wenn erstmal das Wort gratis gefallen ist irgendwie, dass man da nicht sagen kann, aber meins kostet nur 20 Cent, dass dann alle sagen, ja sorry, aber wenn man das auch gratis haben kann, dann nehme ich es doch einfach umsonst. Mhm. Dankeschön. Mhm. So. Und das beschreibt er, beschreibt auch die Folgen, nämlich, dass alle, die es nicht gratis anbieten, halt sofort vom Markt verschwinden. Also es ist halt, es beschreibt eine Marktwirtschaft im Prinzip. Eigentlich ein sehr ernstes Thema. Ich fand das insofern interessant, als wir davon halt alle betroffen sind, man sich aber wahnsinnig wenig Gedanken drüber macht tatsächlich, was das mit einem macht und warum man das so, genau, ich glaube, die wichtigste Frage ist, warum nimmt man das so selbstverständlich hin? Und wundert sich eigentlich gar nicht drüber. Und was sind die Folgekosten? Mhm. Also darum geht's eigentlich im Prinzip. Das sind die Fragen, die ich mir gestellt habe, weil es da ganz offensichtlich kulturelle Unterschiede gibt. Mhm. Also die Amerikaner, die ja völlig für so einen deregulierten Markt stehen, die sagen, das ist super. Wenn sich das erstmal etabliert hat, dann warum nicht? Und dann müssen halt alle anderen sehen, wie sie damit zurande kommen. Mhm. Weil es ist jetzt nun mal etabliert. Mhm. Google-Suche ist umsonst. Kein Dienst, der das jemals wieder für Geld anbieten wird, wird irgendeine Chance auf diesem Markt haben.
Ja.
Facebook, Twitter, diese ganzen Social-Media-Plattformen sind umsonst. Mhm. Auch da wird keine Bezahloption jemals wieder eine Chance haben. Eine ganz andere Frage sind natürlich noch so Umsonst-Optionen wie Filme umsonst gucken, Videos umsonst angucken, Musik umsonst hören. Da etablieren sich ja mittlerweile wieder Bezahlfunktionen, weil, glaube ich, viele Leute da ein komisches Gefühl haben. Aber ich finde es trotzdem, also was ich bemerkenswert finde, ist eher so die Metadiskussion, die sich dann anschließt, dass halt alle sagen, naja gut, das ist dieses amerikanische Prinzip, aber entspricht das eigentlich dem europäischen Modell oder ist da nicht was durch einfach die Schnelligkeit der Entwicklung, dem der deutschen, der europäischen, diesem marktwirtschaftlichen Modell aufoktroyiert worden und wir haben das so kritiklos in so einer Geschwindigkeit übernommen, dass eigentlich gar keiner die Gelegenheit hatte oder nicht die Geschwindigkeit hatte oder auch nicht den Mut hatte zu sagen, ey, im Moment wollen wir das eigentlich überhaupt. Also, dass man das erst so hinnimmt und plötzlich sich hinterher fragt, warum ist das denn eigentlich umsonst? So. Und kriegt man den Spaß halt wirklich umsonst? Oder gibt's nicht irgendwo versteckte Kosten, mit denen wir halt alle zahlen? Wie nehme ich mit unseren Daten zum Beispiel?
Das ist ein interessanter Punkt. Vom Gefühl her kann ich das unterschreiben. Ich habe auch ein blödes Gefühl, wenn ich mir Filme umsonst aus dem Internet hole. Oder ich selber mache das ja gar nicht, sondern sehe, wie andere das machen. Es gab kürzlich so einen Fall, wo die Person, bei der ich zu Gast war, wirklich versucht hat, den Film zu kaufen. Wir wollten nämlich Some Like It Hot gucken von Billy Wilder.
Ja. Ja.
Und das war aber mit iTunes hat irgendwie da Probleme mit bestimmten Sachen. Es war nicht möglich, es legal zu kriegen, wir haben es auch bezahlt.
Ja.
Also, aber es war möglich, es illegal zu kriegen. Also das ist schon skurril.
Ja.
Ja.
Und
das war ein komisches Gefühl. Also man hatte das, obwohl der ja schon sehr alt ist, der Film, und die haben ja sicherlich alle genug Tantiemen bekommen. Es war irgendwie nicht, hat sich nicht so toll angefühlt, wie wenn man diese 3 Euro da bezahlt hat, was es kostet.
Es ist ja wohl auch de facto illegal tatsächlich, das zumindest mal so über die Piratenbucht oder irgendjemand zu machen.
Ja.
Wobei das, glaube ich, auch nur wegen juristischer Spitzfindigkeiten illegal ist und nicht wegen des Runterladen selbst, sondern weil du eigentlich nicht hochladen darfst, sondern das Runterladen aber mit Hochladen verbunden ist.
So.
Aber ich habe auch das Gefühl, dieses Buch ist mittlerweile auch fast 10 Jahre alt. Ich glaube, es ist von 2007, also als diese Entwicklung wirklich noch ganz, 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 ganz neu war. 2009. Und ich glaube, mittlerweile etabliert sich durchaus auch wieder eine Bezahlkultur über diese Apps. Mhm. Und es hat sich auch herausgestellt, dass die Leute nicht etwa deswegen nicht bezahlen, weil sie jetzt so eine Ramsch-Mentalität haben und alles umsonst haben wollen, sondern aus dem Grund, weil alles scheinbar mit einem Klick zur Verfügung zu stehen scheint, de facto aber doch nicht ist.
Mhm.
Und man sich aber schon so dran gewöhnt hat, dass man das so schnell bekommt, dass man eigentlich nicht mehr gewillt ist, so lange zu warten, bis man das dann bekommt und sich das deswegen vielleicht auch dann auf diesem gratis und manchmal auch illegalen Weg dann besorgt.
Genau.
Eben wie dieser Film. Das Beispiel ist ja ein ganz
gutes. Du weißt, wir haben keine Möglichkeit gesehen, das zu bezahlen, also haben wir es illegal gemacht.
Ja, und man geht auch nicht mehr zur Videothek und holt es dort, weil der Weg ist jetzt definitiv zu weit geworden, wenn man es halt auch auf dem Computer haben kann. Hätte man ja früher gemacht, noch vor ein paar Jahren.
Ja, ich mache das immer noch, ehrlich gesagt. Aber dann könnte ich könnte mir das Video, was ich da ausgeliehen habe, auch dann auch kopieren. Und hier haben. Das tue ich aber nicht.
Ja, aber du bist ja auch rechtschaffen.
Ja, das, ich weiß nicht. Also ich tue es bestimmt nicht, weil ich Angst vor Strafe hätte oder so, weil ich nicht glaube, dass das sehr hoch bestraft wird oder so, sondern einfach, weil ich da keinen Anlass dazu habe. Also ich muss einen Film maximal 2-mal sehen.
Ja.
Ich muss einen Film gar nicht hier stehen haben.
Ja,
die Filme, die ich hier stehen habe, haben mir irgendwelche Leute geschenkt.
Ja. Gut, bei Musik ist wahrscheinlich noch was anderes. Das hört man ja wirklich rauf und runter, wenn man es erstmal hat. Aber ich habe mir zum Beispiel auch noch nie Musik illegal oder frei aus dem Netz geholt. Habe ich noch nie gemacht. Sondern bin da immer ganz brav zu iTunes gegangen. Oder habe mir eine CD gekauft. Also nach wie vor.
Was ist denn jetzt gibt es da irgendeinen Schluss bei dem Buch?
Naja, er ist halt großer Verfechter dieser Gratiskultur. Also man muss dazu sagen, Chris Anderson ist der Chefredakteur von Wired.
Ja.
Also von diesem Computermagazin, was muss man vielleicht auch erklären, nicht wie die deutsche CT ist, also das, was man so gemeinhin mit Computermagazinen in Deutschland so assoziiert, sondern Wired ist ja eher so eine Art The Face der Magazinkultur. Also die kommen, glaube ich, sogar aus diesem, ich weiß gar nicht, ob sie sogar aus diesem MIT-Umfeld kommen, aber auf jeden Fall waren die ja schon damals schon 20 Jahren waren die einfach ganz, ganz weit vorne. Auch mit dem Layout war das ja immer ganz weit vorne.
Aber wie zahlen die denn ihre Gehälter?
Naja, es gibt das Printmagazin. Also die verfechten ja tatsächlich dieses Modell der sogenannten Querfinanzierung. Also dass sie sagen, im Prinzip ist das Netz, das Web, das ist ja auch nicht identisch mit dem Internet, sondern das Web ist ja eigentlich was anderes. Das ist so eine Art, ja, man so will, so eine Art Werbeplattform, wo man halt einfach laut schreit und dann die Produkte, die man verkauft, die bewirbt im Prinzip. Also so verstehen die das. Mhm. Und so funktioniert das ja offensichtlich auch für ganz viele. Ne?
Aber ich habe mir noch nie eine Wired gekauft. Also ich habe die immer nur im Netz gelesen. Ich weiß gar nicht, wo ich die kaufen sollte.
In gut sortierten Zeitschriften.
Ja,
Händler deines Vertrauens.
Ja, aber wenn ich sie mit 2 Klicks habe. Ne?
Ja.
Aber okay. Irgendwie scheint es ja doch zu funktionieren. Ja. Man muss immer sehen, der amerikanische Markt ist eigentlich mit dem deutschen nicht zu vergleichen, wegen der Sprache.
Das ist tatsächlich so. Ja.
Wegen der Sprache. Du kannst natürlich Englisch. Ja. Du hast wenn du was Englisch auf Englisch publizierst, hast du ja potenziell wahrscheinlich 1 Milliarde Leser.
Ja, das stimmt.
Das heißt, selbst wenn du da eine kleine Anzeige oder sowas ist, damit kannst du das alles finanzieren. Beim deutschen Markt ist es eben nicht so und es gibt andere, Dänisch oder so, das ist dann noch schwieriger.
Ja.
Ich weiß nicht, warst du schon mal in einer dänischen Buchhandlung?
Ich war noch nie in einer dänischen Buchhandlung. Mhm. Ich wüsste auch nicht, was ich in einer dänischen Buchhandlung sollte. Aber wahrscheinlich.
Es gibt in Flensburg eine. Es gibt ja in Flensburg viele Dänen und also deutsche Dänen und da gibt es natürlich mehrere. Ja. Ich war mal in einer drin und diese dänischen Bücher zeichnen sich dadurch aus, dass man dann den Rand noch wegreißen muss. Das sind ganz, ganz billige Drucke.
Ja, ach so, einfach weil das Marktsegment so klein ist, dass ich das
nicht. Es gibt so viele Dänen, so wenige Dänen, dass es wenn du dann ein Buch 1000 Mal verkaufst, ist es viel. Ja, und das lohnt sich einfach nicht. Die sind dann sehr, sehr teuer, die Bücher, und haben schlechte Qualität.
Und die werden auch nicht subventioniert wie in Deutschland, oder?
So lange habe ich mich da nicht aufgehalten, um das zu erforschen. Ich könnte ich würde fast sicher sein, dass natürlich dänische Bücher auch irgendwie subventioniert werden. Mhm. Ob es eine Buchpreisbindung gibt wie in Deutschland, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt dann eher, du kriegst dann eher mal Stipendien für Autoren oder sowas, solche Geschichten. Das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht so genau. Es ist jedenfalls, die haben das Problem schon immer, dass halt ein kleiner Sprachraum da Schwierigkeiten hat, in so einer Massenkultur sich zu erhalten. Ne? Und ich meine natürlich, die Dänen lesen dann natürlich auch viel Englisch. Ne?
Das ist dann, das glaube ich.
Vieles lohnt sich dann auch nicht. Ja. Bücher ins Dänische zu übersetzen.
Ja, die meisten Dänen sprechen ja auch exzellent Englisch.
Exzellent Englisch, viele sprechen auch Deutsch. Ne?
Ja, ja.
Und gerade, sagen wir mal, diese wichtigen Nachbarländer, also dann englische Bücher, deutsche Bücher oder vielleicht auch schwedische Bücher, die liest man dann im Original in Dänemark. Ne?
Ja.
Und da könnten wir auch hinkommen, weil es gibt zwar potenziell 100 Millionen etwa deutsch lesende Menschen auf der Welt. Es sind ja 80 Millionen Deutsche, dann kommt Österreich, Schweiz und dann gibt es noch ein paar Minderheiten.
Mhm.
Aber das reicht nicht.
Mhm.
Ja, das reicht nicht. Und wenn ich so ein Magazin wie Wired auf Deutsch mache, glaube ich, das kann man eben nicht einfach so querfinanzieren. Da muss man wirklich andere Wege finden, wenn man das machen will.
Ja, also ich glaube, die CT, die ja noch am ersten inhaltlich zu vergleichen wäre, die finanziert sich, glaube ich, immer noch über Abonnenten. Ganz klassisch.
Ja.
Ganz klassisch. Und aber das sagt natürlich auch gerade, also Chris Anderson, auch Clay Shirky, ich mache gerade so ein Feature zu dem Thema, deswegen bin ich da gerade so ein bisschen drin. Also diese ganzen Vordenker dieser Netzkultur in den USA, die sagen ja ganz klar, ganze Berufszweige werden verschwinden in der Zukunft. Also Journalisten sind die Ersten, die dran glauben müssen. Verleger, Musikverlage, Labels. Also alle Leute, die mit Informationen handeln, werden einfach ein ganz großes Problem kriegen.
Ja, ich glaube es nicht, dass es stimmt. Also ich glaube nicht, dass Journalisten verschwinden werden.
Ich glaube sie ehrlich gesagt auch nicht.
Vor kurzem ein sehr interessantes Interview gehört mit dem Herausgeber von Dummy, Oliver Gers. Ich glaube, Dummy hat sowas wie 100 Ausgaben oder sowas, die haben irgendein Jubiläum, ich habe es vergessen, welches. Oder 7 Jahre oder sowas, oder 10 Jahre, ich glaube 10 Jahre.
Ja, die sind Ende der 90er, sind die.
Wie auch immer.
Ja.
Und ich meine, Dummy wird ja, ist ja ein Magazin, was man sich kaufen kann und so weiter. Und der hat aber klipp und klar gesagt, auf diese Frage, ob es das in Zukunft noch geben wird, das ist völlig egal. Es kommt auf die Inhalte an. Es ist völlig egal, ob das auf Papier ist oder im Netz oder irgendwas, was wir gar nicht kennen. Und das ist genau die richtige Einstellung. Und so ist es auch mit dem Journalismus. Also Journalisten, die gute Inhalte produzieren, und das kann halt nicht jeder, Die wird es immer geben.
Ja, also ich glaube eben, man muss das relativieren. Also das sind ja, wie soll ich sagen, das sind sehr pointierte Meinungen, die da vertreten werden. Ne? Also die Amerikaner sind ja immer in so einem einzigen TED-Talk drin irgendwie. Da werden einfach Thesen rausgehauen, dass es kracht und das ist immer sehr unterhaltsam und nicht immer präzise. So. Und es fordert immer zu Widerspruch heraus. Und dieser Widerspruch, den man natürlich da einwenden möchte, ist, ja, es werden viele Leute verschwinden, die sich Journalisten nennen, oder es wird ein ganzes Segment von Journalisten vielleicht wegbrechen. Aber es werden halt auch ganz viele übrig bleiben und die werden weiterhin guten Journalismus machen. So. Das ist genauso, als wenn man sagen würde, Recherche verschwindet oder so. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil es geht nicht ohne. Und auch nicht jeder Depp mit einem Handy und einer Kamera kann jetzt irgendwie guten Fotojournalismus ersetzen.
Ganz genau.
Das ist halt natürlich, klar, kannst du dokumentieren oder du kannst mal einen Schnappschuss machen. Aber da gibt's halt einfach Unterschiede. Aber klar, natürlich sie werden sicherlich recht haben. Die Zahl der Leute, die noch bezahlt werden können von Verlagen und die gerechtfertigterweise auch ihr Geld wert sind, die werden wahrscheinlich zusammenschrumpfen. Und es wird vielleicht auch nicht immer nur der übrig bleiben, der es verdient hat. So. Aber ich glaube, das ist so bei jedem kulturellen Wechsel, Wandel, bleiben halt Leute auf der Strecke und andere Sachen überleben und man weiß vielleicht am Anfang nicht genau, wer verschwindet und was verschwindet.
Ich würde das bezweifeln, weil ich das einfach schon seit 20 Jahren, und es gibt seit 40 Jahren die Klage darüber, dass sich der Journalismus so stark verändert und dass Journalisten verschwinden, und das liegt einfach in der Natur der Sache. Also die Medien entwickeln sich sehr stark, sind sehr stark an die technische Entwicklung gebunden und dadurch ändert sich dieser Job auch. Aber ich würde doch sagen, im Kern ist es das Gleiche geblieben. Da müsste man, glaube ich, sich mal genau ansehen, ob es in den 70er Jahren mehr Journalisten gegeben hat als heute. Ich würde es bezweifeln.
Naja gut, also die heben jetzt auch wirklich nur über die Entwicklung der letzten 10 Jahre ab. Und da müsste man halt wirklich mal schauen, also hat wirklich das Netz das so fundamental nochmal anders verändert als jetzt irgendwelche anderen Einschnitte vorher. Also die behaupten ja. Ich kann das selbst nicht überprüfen. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, ist sehr von der Kultur abhängig, ob man in den USA sitzt oder ob man in Europa sitzt, wo, glaube ich, einfach die Vorzeichen nochmal ganz, 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 ganz andere sind. Auf jeden Fall.
Ja, also den Printjournalismus ist ja auch mit dem Fernsehen der Tod vorher hergesehen worden. Und das ist Gegenteil ist der Fall.
Genau.
Es erscheinen ständig neue
Sachen. Genau. Und man darf jetzt halt zum Beispiel, muss ja auch sehen, die Medienlandschaft in den USA, die ist ja teilweise wirklich, also gerade die Fernsehlandschaft, kann man ja in keinster Weise mit einer deutschen Fernsehlandschaft vergleichen.
So. Ja, es sind sehr viel Spartenprogramme.
Es gibt ja fast nur Spartenprogramme, es gibt fast nur Privatsender und die sind natürlich tendenziös und das ist ganz anders.
Ja, aber ich finde es, ich gucke immer gerne Fernsehen in den USA, weil da gibt es dann einfach zum Beispiel Comedy. Wenn ich amerikanische Comedy sehen will, dann gibt es einfach ein, zwei Kanäle, wo ich weiß, dass auch meine Lieblingssachen dann kommen. Ja, und dann gibt es andere Leute, die dann eben die ganze Zeit über Gartenarbeit da finanzieren. Oder wo nur Billard gespielt wird.
Ja.
Das ist doch eigentlich, tja.
Ja.
Ich mache es gerne. Ich würde mir wahrscheinlich so eine Wundertüte, wo irgendwo ein Funkhaus ist, die dann auf den Konferenzen beraten, was sie mir heute alles zeigen, würde ich mir wahrscheinlich in den USA gar nicht angucken.
Ja, naja, klar. Ja, vielleicht mag man da einfach das andere irgendwie. Amerikaner leiden, glaube ich, manchmal etwas unter ihrer Medienlandschaft.
Ist das so? Ich habe einen anderen Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass sie es vermissen, dass sie ihre Medienlandschaft vermissen. Also es hat so was Heimliches, Intimes, ihre bestimmte Sendungen oder Serien oder so.
Ja, vielleicht.
So, was heißt Infinite Jest? Das Buch haben wir beide nicht gelesen, wobei das jetzt das unehrlich wäre zu sagen.
Ja, das ist unehrlich.
Du hast reingeguckt.
Ich habe reingeguckt.
Also, ich verspreche, ich habe es nicht gelesen. Was steht denn drin?
Also ich fühle mich ein bisschen, als hätte ich es nicht gelesen irgendwie, weil das Buch, das ist eines dieser Bücher, also ich glaube so ähnlich wie bei so einem Pinschen. Also A, kann man jemanden mit erschlagen. Die englische Ausgabe hat 1000 1079 Seiten, wovon ja. allerdings 200 Seiten Fußnoten sind, muss man auch sagen, mhm. oder Anmerkungen. Die deutsche Übersetzung, habe ich mir sagen lassen, hat 1600 oder 1500 irgendwas. Also das ist schon, kann man irgendwie Blumen mitpressen. Mhm. Und gehört halt auch zu dieser postmodernen Literatur, wo ich halt auch so, ja, auch wieder Pynchon und DeLillo und diese ganzen Schriftsteller einordnen würde.
Muss ich es mal rein.
Ich kann auch so ein bisschen alleine vor mich hinbrabbeln, natürlich. Hm. Andreas geht jetzt gerade mal zum Telefon, er sagt, er muss da ran. Deswegen überbrücke ich jetzt mal kurz die Zeit, indem ich versuche rauszufinden, wie lange der Andreas wohl braucht, um wiederzukommen. Hm. Ich glaube, es geht nur um Informationsaustausch. Hm? Ja, schon sagt er Tschüss. Gut. Ja.
So, weiter geht's.
Da ist er schon wieder. Genau. Also so ein Buch mit so einer extrem schwer nachvollziehbaren Handlung. Ich versuche es trotzdem. Ich versuche es ja. in zwei Sätzen. Also es geht um ein Land in nicht allzu ferner Zukunft. Also ich glaube, die Zukunft, die da angepeilt ist, die ist schon wieder vergangen. Irgendwelche akribischen Nerds haben ausgerechnet, dass die Zukunft dieses Buches zwischen 2008 und 2011 lag.
Naja, kann ja sein. Wann ist es denn geschrieben?
Gute Frage, das kann ich jetzt gleich mal nachschauen.
Vielleicht
ich glaube 1996 sogar schon. Ja, 1996. Von David Foster Wallace, muss mhm. man vielleicht auch dazu sagen. Auch diesen Mann gibt es nicht mehr. Er hat Selbstmord begangen.
Ach ja.
Auch Anfang des Jahrtausends, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, das Buch handelt von einem fiktiven Staat, der heißt Onan, also mhm. abgekürzt. Und ich habe vergessen jetzt, für was genau es die Abkürzung ist, aber es ist eine Fusion auf jeden Fall von Kanada und den USA. Und die haben sich zusammengetan und haben das Grenzgebiet in eine gigantische Müllhalde verwandelt, wo so dieser ganze Zivilisationsschrott irgendwie in so einen riesigen Krater reingekommen ist. Und weil sie aber für dieses ausfallende Staatsgebiet irgendwie deswegen ständig Steuerprobleme haben, haben sie beschlossen, die Jahresnamen, also die Jahreszahlen, meistbietend zu versteigern. Deswegen gibt es ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Jahreszahlen mehr, sondern die Jahre haben so Namen wie das Jahr der Inkontinenzunterwäsche oder das Jahr des Doppelwhoppers oder so. Mhm. Und die Handlung spielt hauptsächlich im Jahr der Inkontinenzunterwäsche.
Ja, das ist doch gar nicht so unrealistisch.
Nee, das ist auch gar nicht unrealistisch. Und es gibt auch zwei Handlungsorte. Das eine ist eine offene Psychiatrie für Drogenopfer. Mhm. Und das zweite ist eine Tennisakademie, mhm. wo die beiden Protagonisten Tennis zu Tenniscracks rausgedrillt werden. Und alle Jugendlichen der Tennisakademie haben ein Drogenproblem, mit dem sie dann später in dieser Klapse landen, die mhm. im gleichen Ort. Auch von dem gleichen Mann, glaube ich, aus der Taufe gehoben wurde, nämlich von ihrem Vater, einem Herrn namens John Incadenza. Und der wiederum hat ein Video gedreht, das Titelgebnis ist, das heißt Infinite Jest. Ich glaube, es wird Jest ausgesprochen. Auf Deutsch unendlicher Spaß. Und dieses Video wird allerdings unter Verschluss gehalten oder ist verschollen, weil jeder, der dieses Video sieht, wie heißt das so schön, in einen katatonischen Zustand von Infinite Bliss verfällt.
Und was ist denn Bliss?
Bliss, also von Ekstase, von so ausuferndem, also so in so einem vergnügten katatonischen Zustand, der bewirkt, dass er eigentlich immer wieder nur dieses Video sehen soll. Das wird dieses Video als Waffe gehandelt, als Geheimwaffe. Um dass sich sowohl die Regierenden dieses von Onan als auch eine Rebellentruppe, die im Rollstuhl sitzt, streiten. Also so
finde ich eine schöne Geschichte eigentlich.
Ja, genau. Und aber das Buch quält einem, also muss ich sagen, wirklich quält einem halt mit vor allen Dingen mit unendlich langen Beschreibungen, also ich so 37 Seiten langen Beschreibungen von Tennismatches. Also das wird mit größter Ausführlichkeit wird jedes einzelne Tennismatch, was irgendwie stattfindet, während dieser Ausbildungszeit beschrieben und auch alle anderen Sachen sind von einer extremen Ausführlichkeit.
Ja, in der Literatur ist es ja ähnlich wie im Film und in anderen Medien. Das Timing ist unheimlich wichtig. Ne?
Ja.
Also das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, ob eine Person mit einem Satz beschrieben ist oder mit 30 Seiten besser.
Ja.
Oder irgendwas dazwischen.
Ja.
Ich habe ein bisschen eine Schwäche für solche sehr, sehr langen Bücher.
Ja.
Ich habe auch schon ein paar gelesen und werde noch ein paar, hoffentlich noch ein paar lesen in meinem Leben. Das ist aber jedes Mal eine ganz schöne Aufgabe. Ich nenne mal zum Beispiel Der Mann ohne Eigenschaften, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
Ja, weil ich finde, den fand ich noch richtig entertaining jetzt im Vergleich zu Ulysses oder so irgendwas.
Genau.
Also,
ja, genau.
Also ich scheitere ganz oft an diesen Büchern. Ich glaube, also in der Hälfte oder zwei Drittel bin ich gescheitert.
Ja. Ich frage mich, ob ein Lektor da was hätte machen können. Ja, also ob man, oder ob man sagt, nein, also der Künstler darf also keinesfalls in die Parade gefahren werden.
Ja, die Frage ist ja, also die Frage, die ich mir bei diesem Buch hier gestellt habe, ist, das ist, glaube ich, erst zu beantworten, wenn man das wirklich bis zur letzten Seite gelesen hat, tatsächlich. Das macht die Antwort so schwierig.
Aber offensichtlich
stellt sich diese Erkenntnis, also stellt sich dieser Effekt ein, der sich ja oft bei Büchern einstellt. Du musst da einfach durch und hast ganz zum Schluss, das gibt's ja auch bei Filmen, so bei ganz zähen Filmen. Ich glaube, ihr habt euch da in der letzten Bücherradio, hast du dich da mit Reihe drüber unterhalten, ne? So Tarkowski, dass sich erst in den letzten 10 Minuten dieses Gefühl rausstellt, ja, dafür hat sich das alles gelohnt irgendwie. Ich musste, dass der Film, dieses Buch musste genau so sein, um genau diesen Zustand zu erzeugen, über den dieser Erkenntnisgewinn nur zu bewerkstelligen ist
überhaupt. Naja, es kann verschiedene Gründe geben, warum man seine Leser quält. Ne? Also einer ist eben zum Beispiel, um so eine Art innere Abwehr zu brechen. Also du musst eigentlich deine Lesegewohnheiten abgegeben haben, du musst aufgeben und darfst dich nicht mehr sozusagen nicht mehr erwarten, dass du unterhalten wirst, zum Beispiel.
Also
nicht mehr
das
erwarten,
ist wie Meditation irgendwie.
Ja, du darfst
die Erwartungshaltung ablegen.
Nicht mehr erwarten, dass du irgendwas davon hast, sondern du bist eigentlich da gefesselt in dem Raum und musst dieser Stimme zuhören, des Autors. Und erst dann bist du so vorbereitet, dass du wirklich verstehen kannst, was er dir sagen will. Dann muss aber auch was kommen.
Ja.
Oft kommt dann nichts.
Ja. Ja.
Das ist in dieser postmodernen Literatur ganz häufig, die ja auch aus gutem Grund nicht mehr so an geschlossene Geschichten und sowas glaubt, dass dann aber eigentlich nichts kommt.
Ja. Ne? Also das war halt, glaube ich, der Verdacht, den ich bei Infinite Jest hatte, ist das.
Also es ist jedenfalls kein unendlicher Spaß, dieses Buch zu lesen.
Nee, auf keinen Fall. Also genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil. Es ist wirklich, also deswegen habe ich da relativ schnell aufgegeben. So schnell jetzt auch nicht, wie man sieht.
Ja, halb durchgelesen.
Halb durchgelesen, ist das. Genau. Weil es natürlich auch da wieder Passagen gibt, die ganz grandios sind. Also wir hatten ja schon gesagt, bei Irre, eine sehr, sehr gute Beschreibung von Depressionen. Ich würde sagen, er toppt das, also locker. Also es gibt da Beschreibungen von psychischen Zuständen, die sind so akkurat. Das muss man erstmal hinkriegen. Und der Mann hat sich auch nicht umsonst umgebracht, glaube ich, hinterher. Also auch der wusste, von was er da schreibt. Und das ist sehr präzise und sehr einfühlsam.
Weiß man denn, warum er sich umgebracht hat?
Nee.
Aber er war psychisch krank oder hatte da mit zu kämpfen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also der Typ sieht ja so ein bisschen aus wie Jonathan Mese. Also so ein Typ, der immer so ein Kombat und langen Haaren und so ganz brachial daherkommt. Und so erstmal so auch eine große Spaßfraktion aussieht. Aber glaube ich, das natürlich gar nicht war. Und auch mit so einer Pop-Attitüde irgendwie daherkommt. Aber das offensichtlich natürlich gar nicht ist. Und ich glaube, der hatte einfach, ich vermute auch, der war einfach hochdepressiv. Punkt.
So. Weil er war ja schon als Autor eigentlich bekannt, ne?
Weiß, was ich umgebracht habe. Der war bekannt und er war auch erfolgreich.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall.
Also man kann mit sowas auch Erfolg haben.
Ja, also der wurde, glaube ich, auch ganz schön hochgejazzt. Also der hat einen anderen so ein Kurzgeschichtenband und so. Der fällt so ein bisschen unter amerikanische Popliteratur. Also allein das ganze Auftreten, diese Inszenierung, das war natürlich sehr poplastig und sehr auf eine Weise auch unamerikanisch. Also mich hat das wirklich an so eine sehr fast europäische provokante Haltung erinnert. So.
Ja.
ja, man kann damit Erfolg haben.
Ja, das lässt doch hoffen.
Ja.
Auch langweilige Bücher können erfolgreich sein.
Ja, es ist ja nicht wirklich langweilig, es ist mühsam.
Mühsam.
Das ist ja nochmal was anderes.
Genau. Okay, lassen wir es dabei.
Ja, wir reden jetzt auch schon wieder ganz wahnsinnig lange.
Okay, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich.
Tschüss.
Tschüss.